Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Happy Birthday to us again. Und damit herzlich willkommen zur zweiten 150. Folge von Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen. Ja, wir setzen fort, was wir bereits letzte Folge angefangen haben, nämlich wir versuchen, die Fragen, die uns eingeschickt worden sind, zu beantworten innerhalb kürzester Zeit. Mal gucken, ob es uns heute gelingt. Ich bezweifle es, aber ich bin guter Dinge, denn ich habe zwei wirklich potenziell sparsame Mitstreiter hier. Zum einen André Hecker.
Moin, moin.
Und Tino, Mr. 2 Liter Eimer, Eistee, Hahn.
Hallo.
Hey, also wirklich, ja, wir haben aufgrund dieses kleinen Amüsements eben beschlossen, es muss irgendwie doch das ein oder andere, die ein oder andere Videoaufnahme her, weil ihr müsstet diesen Eimer sehen, den sich Tino hier nebenbei reinzwirbelt mit seinem Eistee, der aussieht wie Eigenurin.
Es ist kein Eistee, es ist kalorienfreier Früchtetee. Also ob ich mir jetzt hier 1,5 Liter Eistee reinpfeife. Aber ich muss zugeben, er sieht wirklich aus wie Morgenurin von Menschen, die sehr wenig Flüssigkeit in der Nacht zuvor zu sich genommen haben. Es ist schon ein sehr intensives Dunkelgelb.
Ja, und wie gesagt, das Interessante ist, dass Gefäß, aus dem er das trinkt. Ja?
Das ist ein ganz normaler Kinderschädel.
Ja, ich weiß nicht. Also ich würde es bei mir unten in den Kühlschrank reinschieben, da wo das Gemüse halt immer reinkommt und so. Ungefähr so sieht dieses Teil aus. Ja, nur ein bisschen höher vielleicht.
Ja, aber Tino kam auf den Lifehack, um zu sagen, ey, das hat so viel Fassungsvermögen, warum nicht einfach als Becher nutzen.
Ja, eben, da kann man 4-5 Tage draus trinken.
Dann räume ich halt meinen Wirsing in den Schrank und nehme das lieber als Getränk.
Heute beantworten wir 20 Fragen. Ich bin vorbereitet.
Ja, ich bin vorbereitet. Ich kann daraus trinken und reinpissen und wieder draus trinken.
Kalorienfrei. Mal gucken,
was er die nächsten 6 Stunden macht. Ja.
Aber er ist doch hoffentlich trotzdem eisgekühlt. Also lag ich mit dem Eis hier doch gar nicht so falsch.
Ja klar, hier sind Eiskühldinger drin.
Siehste, also ich habe doch nur Eistee gesagt.
Ja gut, aber niemand denkt bei Eistee an gekühlten Eistee, sondern an den großen Pfanner-Zitrone-Kaktusfeige 2-Liter-Kanister. Aber ja, die Zeiten sind schon monatelang rum.
Ja. Jahre.
Jahre. Beste LAN-Party-Getränk der Welt.
Ja, so. Was braucht man auf einer LAN-Party?
Pornos.
Gute Verbindung. Ach so. Kommt jetzt so ein Gag noch oder war es einfach so eine Interessensfrage?
Es war einfach nur Interessensfrage.
Okay. Das klang auch wie so eine Fangfrage.
Ja, eben so, als ob jetzt irgendwie so ein Dings, so ein Gag
Karlauer kommt.
Ja.
Nee. Ich wollte einfach nur eine Überleitung machen zu den Fragen, die wir jetzt hier beantworten wollen, bevor wir jetzt.
Ja, stimmt. Fragen braucht man auf einer guten LAN-Party natürlich auch, sonst wäre das alles nichts.
Nee, das ist so die erste Frage, die mir jetzt halt mal in den Kopf geschossen ist, was da so Prioritäten waren. Und dementsprechend, weil jetzt kommen ja nur noch Fragen, die ich nicht mehr gestellt habe oder die ich nicht mehr stellen werde, sondern die jemand anders für uns gestellt hat. Und demnach, ja, finde ich schön, dass ihr da so eure jeweiligen Grundlagen habt, was die LAN-Party angeht. So, wollen wir loslegen?
Sehr gerne.
Let's go.
Gut, ich weiß leider nicht, wie man den Namen ausspricht von unserem Discord-User.
Das weiß er, glaube ich, selber nicht.
Oder unsere Discord-Userin. Es steht auf jeden Fall Ege 97XY da. Ey, keine Ahnung. Ja, vielleicht heißt es EG97XY. Vielleicht heißt es aber auch einfach nur Egexi. Ich weiß es nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall möchte er oder sie wissen. Erstens, würde mich euer Heimkino-Setup interessieren. Also Größe des TVs und welche Anlage? Bitte von allen drei. Wer kriegt es am schnellsten hin?
Kaum schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen, die einigermaßen Wert auf eine Heimkino-Anlage legen. Ich bin da eher der pragmatischere Typ, auch wenn man in einem Mietshaus wohnt, braucht man nichts, was man extrem laut drehen kann. Und da ich sowieso so viel ins Kino gehe, habe ich ein Gänsefüßchen nur ein 75 Zoll Bravia Sony TV und so eine Soundbar von Samsung. Das ist mein Heimkino-Setup.
Ja, ist doch völlig fein. Ich meine, du guckst die Filme nicht auf einem Nokia 7210. Also die Leute sind
schon. Nee, also es ist schon so okay, aber es ist halt nicht dieses. Also ich würde halt nicht, wenn mich jemand. Also wenn ich erzählen würde, wo ich zu Hause Filme gucke, würde ich nie das Wort Heimkino benutzen. Sondern ich gucke es daheim, zu Hause gucke ich auf dem Fernseher, das war's.
Ja, bei mir auch ein 75 Zoll 4K Samsung. Und dann habe ich so eine 5.1 Anlage dran, die ist so ein bisschen über die Jahre zusammengebastelt worden. Ganz früher war es mal so eine Teufel, also Komplettsystem. Davon ist aber nur noch der Subwoofer da. Der Rest ist ausgetauscht worden. Das Ganze hängt an einem Pioneer-Verstärker und sind jetzt Magnatboxen dran. Heimkino, ob man es so nennen würde, weiß ich nicht. Ich kann man recht laut drehen, aber wie du sagst, Mietswohnung, ne? Wenn man nicht total der Arsch sein will, dann haut man das ja nicht bis sonst wo hoch. Also ich bin völlig zufrieden, das reicht absolut. Auch gerade, weil ich nur einen Sitzabstand von irgendwie 2,50 Meter maximal habe. Also das ist alles völlig in Ordnung. Und mehr muss für eine Wohnung auch nicht.
Ich muss noch eine Anmerkung machen, denn also die Soundbar hat ungefähr 700 gekostet und ich habe halt so auf Tests geschaut und gedacht, okay, die Tests klingen gut, das wird für mich auch taugen, aber ich finde, es ist die mieseste Technikanschaffung, die ich in den letzten 5 Jahren getätigt habe. Also was für ein niedriges Upgrade das war zwischen TV-Sound und dem Sound von dem Teil. Also klar, dieser dazugehörige Subwoofer macht ganz gut Bass. Aber ansonsten, ich war richtig enttäuscht. Also das hat mir, das war nicht das, wo ich dachte, wow, das ist ein richtiges Upgrade. Oder wow, das hat es irgendwie jetzt richtig krass verbessert.
Was also, hast du denn trotzdem, was sie behalten?
Ja. Was ja, als ob ich irgendwas zurückschicke, was 1,20 Meter lang ist. Wie soll ich das machen? Da hat dann die Faulheit gesiegt, aber es ist nicht so. Also ich glaube.
Insert Peniswitz hier. Ja,
also jede Logitech-Rotzbox, die halt irgendwie für so Gaming unterm Tisch da ist, würde, glaube ich, besser klingen als das Teil.
Aber was hast du so denn? Also ich meine, was hast du denn, oder was war dein Anspruch, sagen wir es mal so? Und was liefert das Ding?
Mein Anspruch war, dass es ein deutliches Upgrade, also mir war schon klar, dass natürlich so ein richtiges 5:1 System schon geiler klingen wird, aber alle haben auch so geschrieben, ja, der Sound verteilt sich so im Raum und ich denke mir so, ja, okay, wenn der Raum nur aus vorne besteht, dann stimmt schon irgendwie. Und in Games ist es ganz geil irgendwie, aber bei Filmen fand ich irgendwie, vielleicht mag ich auch eher so diesen pratzigen, rotzigen Sound eher, aber das wirkt mir alles zu clean und ich habe echt viel auch schon mit den Einstellungen rumgespielt, also ich bin nicht so happy mit dieser Soundbox, es ist nichts, wo ich so krass beeindruckt irgendwie war, deswegen, aber mehr dazu im angegliederten Thread Soundbar Pro und Contra im Discord.
Ja, gab doch auch gerade erst wieder, glaube ich, eine TV-Diskussion bei uns im Smalltalk-Channel auf dem Discord. Ich glaube, da ging es um OLED-Screens wieder. Hm. Also da gibt es ja auch immer genug. Gibt es ja genug Technik-Nerd-Austausch.
Ja, ich bin zurückgegangen. Ich hatte lange Zeit eine Leinwand zum Ausfahren mit einer 5.1-Anlage von Teufel. Die habe ich immer noch. Und dafür habe ich aber jetzt einen, was ist, ihr habt gesagt, du hast 75 Zoll, ne? Mhm. Was ist danach die nächste Größe?
85.
Es gibt ja verschiedene. Es gibt auch 80er sogar.
Wahrscheinlich gibt es auch 82 oder so, aber ich würde sagen 85
ist das. Aber das Gängige ist 85. Gängige.
Also, ja, und wie viele von deinen Kindern kannst du schräg reinlegen?
Beide.
Ja, okay, dann ist 85.
Also, ja, ich habe mir jetzt doch einen sehr großen Screen an die Wand zimmern lassen, weil da, wo ich jetzt wohne, hätte die Leinwand keinen Platz mehr gehabt, beziehungsweise die Leinwand ist zu breit gewesen, um sie da anzubringen, wo ich sie gerne angebracht hätte, wo man halt auch ein bisschen weniger darauf achten muss, dass es nicht so dunkel ist. Und hätte ich sie an die Wand angebracht, die jetzt irgendwie dafür geeignet wäre, dann hätte ich immer abdunkeln müssen. Komplett, das ganze Wohnzimmer. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, nee, das ist irgendwie, nicht mehr so das Ding, das will ich nicht machen. Zumal der Beamer, den ich hatte, das war eigentlich auch nur HD, der war halt jetzt auch schon ein paar Jahre alt und ich bin relativ froh, dass ich das alles für doch ganz gutes Geld losgeworden bin, den ganzen Kram. Also Beamer, Leinwand und so weiter und so fort, da hatten wir einen netten Mann da, der hat das alles mitgenommen, so, das war echt cool. Und der hat uns auch gut Geld gegeben. Und dementsprechend habe ich mir halt dann einen großen... Das
haben nette Männer so an sich.
Ja, und dementsprechend habe ich dann mir einen großen, also noch etwas größeren Flatscreen an die Wand geballert, auf 4K. Ich glaube Panasonic. Panasonic ist es, ja.
Mhm. OLED oder LCD?
Oh Gott, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Nee, OLED.
Ja, so. Ja, OLED, ja. Hm. Ja. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube aber, es ist nicht... OLED.
Also du erkennst daran, dass OLED auf der Größe irgendwas über 5K kostet.
Ja, eben. Ich man wüsste nicht OLED. Es, ja, wenn es OLED wäre. Ja.
Aber ich muss auch sagen, das ist schon vollkommen in Ordnung, so wie es ist. Also,
ja, ich habe auch ein LCD, das ist völlig
toll. Das ist schon eigentlich ein fantastisches Bild, was ich da habe. Ich habe auf dem Ding, habe ich dann auch direkt mit meinem Sohn mal Avatar 2 irgendwie geballert und das war alles sehr, sehr geil.
Mhm. Ja, ich habe auch gesagt, ich werde mir erst eine OLED holen, wenn meiner wirklich mal kaputt geht. Also einfach nur upgraden ohne Grund.
Ja, das ist echt nicht. Bei mir genauso. Also natürlich sieht man den Unterschied, aber ich finde halt auch nur einen direkten Vergleich. Also so bin ich auch. Oder wenn man dann mal so 2 Wochen nicht zu Hause ist und dann kommt man nach Hause und sieht diesen Fernseher und denkt so, ey, das ist schon absurd groß irgendwie.
Also. Ich finde aber krass, wie schnell das verfliegt. Ja. Als ich den ganz neu hatte und der hing gerade, zum ersten Mal war ich so, Alter, was ist das denn? Ey, das ist ja groß wie die Wand und so. Ja. Und nach so 3 Wochen oder so war ich so, irgendwie hätte auch eine Rolle mal größer sein können.
Ja, klar, denke ich bei mir auch. Aber wenn man
gewöhnt sich halt so schnell daran, das ist krass.
Ja, aber wenn man da mal so kurz nicht da ist oder so und dann nach Hause kommt, dann so, puh, okay.
Ich muss auch sagen, ich versuche das gar nicht so regelmäßig stattfinden zu lassen, sondern ich zelebriere das eher, wenn ich da vor diesem Ding sitze. Ich habe ja halt hier noch ein Büro und da steht halt auch ein Fernseher und viele Dinge, die ich halt beruflich gucken muss, gucke ich auch über den. Das ist halt einfach ein ganz normaler, keine Ahnung, 65 Zoll oder sonst irgendwas. Und ich habe den großen, den habe ich halt schon einfach auch, um mit den Kindern was zu gucken, um jetzt mal dann auch gemütlich Fußball vernünftig zu gucken. Und so, also ich versuche das Ding gar nicht so oft in Anspruch zu nehmen, um eben genau das zu vermeiden. Dass man halt eben so ein bisschen so eine Übersättigung oder irgendwie, dass das dann doch nicht mehr so schnell so groß wirkt, wie man es irgendwie am Anfang wahrgenommen hat.
Naja, okay. Ja.
Und ich meine, wie gesagt, ich hätte mir diesen Fernseher auch niemals geholt, hätten wir nicht die Beamer und Leinwand so günstig, so gut nochmal verkaufen können.
Verkauft, ja.
Ja. Ich hoffe, das
war jetzt. Sorry, noch eine kurze Frage. Du hast ihn direkt an der Wand hängen oder hast du das eben so nur so formuliert gehabt?
Nee, ich habe den direkt an der Wand hängen.
Ah, okay, weil das hätte ich bei mir nämlich auch ganz gern. Das muss ich noch mal in Angriff nehmen.
Weil das habe ich bei mir auch. Weil dadurch hast du halt dieses, cool. auch dieses Leinwandgefühl, ne?
Also, eben. Ich habe halt hier so ein Schränkchen. Also, was heißt ein Schrank, wo er draufsteht? Aber der Schrank muss halt auch da stehen bleiben. Und das finde ich irgendwie nicht so geil. Aber das ist ein Thema für irgendwann anders. Oder beziehungsweise nicht für einen Podcast, jetzt wird es ja ein bisschen langweilig. Der Schrank ist braun. Das
machen wir erst, wenn wir Videopodcasts machen, dann reden Daniel und ich und du brauchst 2 Stunden lang deinen Fernseher.
Ja, dann machen wir so Livestreams, wie ich hier so den Fernseher mit einer Hand halte ich ihn, mit der anderen bohre ich so.
Ich, also hier Ege, ne? Es tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht die ganze, also die zweite ist...
Nein, also das müssen wir jetzt nicht alles vorlesen. Ja,
also er war in Furiosa. Der hat ihm nicht so ganz gut gefallen, war für ihn nur eine 8 von 10, was ich immer noch kurz gut finde. Mhm. Aber hat dann auf Anraten von George Miller das Ding nochmal auf einer Screen X-Leinwand gesehen. Und da ist er jetzt bei einer 10 von 10, weil er noch nie so ein unfassbares Kinoerlebnis gehabt hat. Die Bilderweiterung hat auch das künstlich Wirkende völlig weggeblasen. Da macht es auch Sinn, den Abstand wieder zu sehen mit den Fury Road-Szenen. Die sahen nach der Screenix-Vorstellung nämlich wie stark veraltet aus. Bin sehr traurig, dass ich den Film nie wieder so sehen werde. Wäre auch am liebsten am nächsten Tag wieder rein, einfach weil die Action so unfassbar heftig war mit der Bilderweiterung. Oder mit den Bilderweiterungen. Ja, man saß dadurch sehr häufig im Cockpit. So. Und er fragt uns jetzt, wie steht ihr zu Screen X? Eure Erfahrung bitte. Das kann ich sehr kurz machen. Ich habe erst eine Erfahrung damit gemacht und die war sehr kurz. Und das war auch nicht wirklich ein Film, sondern es war eher so eine Art Feature für Blade Runner 2049. Das fand ich sehr geil, weil halt, wie gesagt, diese komplette Breite davon ausgenutzt worden ist. Aber ich glaube, das war zu wenig, um ein wirklich aussagekräftiges Urteil über ScreenX machen zu können.
Ja, okay. Ich mach's noch kürzer. Ich habe leider noch gar nichts auf ScreenX gesehen.
Ja, kann ich nicht beitragen. Da kann ich natürlich wieder nur euch Kleinstädter mitleidig von oben herab belächeln. Denn gibt's in Hamburg überhaupt ein ScreenX-Kino?
Ich glaube nicht, nein.
Ich glaube, nein.
Ich glaube nämlich auch, dass nur in Berlin das UCI ScreenX hat. Natürlich gucke ich alles in ScreenX, wenn sich die Möglichkeit bietet. Das Luxusproblem von ScreenX, finde ich, ist, dass der Trailer für ScreenX, der da vorläuft, so geil ist, dass er es danach nur abstinkt, weil es so ein One-Shot ist, wo so ein kleines Mädchen staunt so einen Angriff von Robotern sich anschaut, der aber so eingefroren ist, sodass quasi die Kamera die ganze Zeit durch diese Szene durchfliegt und auch durch diese Explosionen durch. Und das ist halt mega gut. Also man sitzt da so und ich zumindest habe auch dieses Gefühl im Magen, als ob ich so wirklich so mitfliegen würde. Und bei Filmen ist es auch noch ganz geil. Und dadurch, dass das ScreenX in Berlin auch schon so lange da ist, habe ich auch diese ganzen Zwischenstufen mitbekommen von, oh, war es Doctor Strange? Oder war das, ich weiß auf jeden Fall, bei Jumanji Next Level war nicht alles in ScreenX. Das ist halt so ein bisschen nervtötend, weil quasi immer so eine Sekunde vor der Action-Szene gehen die Wände an auf einmal und du weißt so, ah, okay, es ist ja noch gar keine Action, da wird wohl auf einmal gleich irgendwas explodieren oder irgendwas Action-Einleitendes passiert, sodass man immer so merkt, okay, nur die Money-Shots sind in ScreenX. Und das hat sich jetzt so inzwischen eigentlich gegeben. Es sind oft immer noch nicht die ganzen Filme in ScreenX, sondern es wird so bedarfsweise die Wände an- und ausgeknipst, was ich irgendwie ganz geil finde, weil es ja meistens auch so Event-Kinos sind, aber es reißt auch schon so ein bisschen aus der Immersion raus. Also es ist schon ein bisschen wie so ein Jahrmarkt-Spektakel so ein bisschen. Aber Godzilla Minus One habe ich halt mit ScreenX gesehen, das war mega gut. Dann habe ich dieses Jahr Dune 2 damit gesehen, also auch Furiosa, Godzilla gesehen, Ghostbusters, Kingdom of the Planet of the Apes, Bad Boys damit angeguckt, Twisters gucke ich mir damit noch an. Also es sind halt immer auch gerade die Filme, wo man jetzt danach auch nicht sagt, das war jetzt aber hier ein bisschen zu viel Budenzauber, dass auf einmal auch noch an den Wänden was stattfindet.
Bei sowas aber, guck mal, aber es ist doch schon ein bisschen Budenzauber, oder? Das muss man, also,
ja, das,
ich meine, ich find's ja nicht schlimm, aber ich find's ja einfach schön, dass man, oder dass das Kino noch in der Lage ist, so einen weiteren Budenzauber zu präsentieren, ja. So. Deswegen,
also, so ein bisschen Abstrich in der B-Note gibt's halt schon, weil natürlich hängen an den Wänden auch Boxen, die ja natürlich dann nicht eingefahren werden oder so. Also man sieht halt schon, an den Wänden hängen Lautsprecher. Mhm. Die Wände sind jetzt halt nicht in der gleichen brillanten Qualität wie die Leinwände. Aber es ist ja auch nicht dafür gemacht, dass man so links und rechts guckt. Also man hat immer so natürlich ein bisschen diesen Zwang zu gucken, was da so abgeht. Aber eigentlich sollst du ja starr nach vorne gucken. Das soll halt nur dein gesamtes Sichtfeld ausfüllen. Also so ein bisschen wie diese IMAX-Kuppelkinos, die es früher gab. Wo du so ein bisschen, also dass du quasi so, dass du wirklich immersed bist von dem Bild. Und auch bei Top Gun, das war zum Beispiel auch geil, wenn die da so fliegen in Großaufnahme und dann siehst du halt viel mehr vom Düsenjäger. Also es ist schon abgefahren, weil ich auch mir immer wieder Gedanken drüber mache, wie das so kostentechnisch aussieht, weil es gibt ja nicht viele ScreenX-Kinos und du merkst auch in Berlin im ScreenX, wenn dann so die Leinwände angehen, 80% der Zuschauer waren sich nicht bewusst, dass sie in einem ScreenX-Screening sind. Dann gucken sie so ein bisschen rum und dann nehmen sie es auch sofort so in billigend in Kauf. Also man hat ja nicht so, sondern naja, ist halt so.
Und das, naja, hätte ich sagen müssen.
Ja, also so, ja, naja, kann man nicht meckern. Aber
aber sind die Karten nicht deutlich teurer?
Nee. So. Und nice. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, weil ich glaube nicht, dass ScreenX-Kinos so Deutschland signifikant mehr werden, aber da passiert halt auch mehr. Also es sind ja Explosionen, da finden Sachen statt, die du sonst nicht siehst und das Bild ist ja auch nicht rangezoomt, sondern findet halt einfach Zeug statt. Und es ist jetzt nicht so die krasseste Action, die da stattfindet, aber eine Explosion, die halt nicht nur hier stattfinden, sondern auch links und rechts muss ja animiert werden, sonst irgendwas. Die Spezialeffekte sind einfach da. Menschenmengen wirken dadurch größer. Also Napoleon lief da drauf auch. Und man denkt so, okay, ob das diesen Mehraufwand irgendwie rentiert, weil das ja so ein bisschen immer das Ding ist, damit es mehr ScreenX-Kinos gibt, muss es mehr ScreenX-Filme geben. Aber ob die Leute in die ScreenX-Filme gehen, weil sie so denken, geil, jetzt gibt's erstmal ScreenX, Weil ich glaube, das ist sowas, wo 98% der Leute nicht wissen, dass das überhaupt existiert, weil es sich halt nicht vermarkten lässt. Und es gibt ja auch ganz...
Das heißt aber, da merke ich mich jetzt selber gerade, also ist es so, dass dann extra für die ScreenX-Vorstellung müssen noch zusätzliche Inhalte quasi erstellt werden, damit das auf dem Screen richtig funktioniert, oder?
Ja, ja, also es ist ja links und rechts einfach noch mehr von der Action. Also zum Beispiel so bei Jumanji, weil es war, glaube ich, der erste Film, den ich damit gesehen habe, gibt es ja so Szenen, wo so ganz viele Affen irgendwie auf sie zurennen und die Affen, die da, also die kommen so von links und rechts hinten angelaufen und dann sind sie irgendwann auf der richtigen Leinwand. Und das muss ja irgendwo, also das muss ja trotzdem erstellt werden, dieser Inhalt. Das sind jetzt nicht so die geilen Money-Shots, die da so ablaufen, links und rechts, aber es ist halt trotzdem Content, ja, okay, der nicht in der Mitte der Leinwand stattfindet.
Den quasi auf anderen Screens, der wird gar nicht gesehen.
Ja, ja, also, ist nur da. Also was, glaube ich, ja, ganz krass, gut okay ist, ihr könnt einfach mal, gebt mal sowas ein wie Dune 2 Screen X Trailer, dann kann man sich das mal angucken, was da so links und rechts noch stattfindet, weil es ist schon echt abgefahren, wie viel Material das noch ist, aber es ist so ein bisschen dieses, was verkauft hier was? Also Virtual Reality ist ja auch mega geil, aber wie viele Virtual Reality-Spiele muss es geben, damit man sich selber so ein Virtual Reality-Ding kauft? Oder wie viele ScreenX-Filme muss es geben, damit ein Kino sich denkt, geil, ich mache hier einen ScreenX-Saal? Hm. Also Savoy kann sowas ja gar nicht machen in Hamburg zum Beispiel. Das geht halt gar nicht. Und viele andere Kinos können es, glaube ich, auch nicht machen. Bloß ist das wirklich so ein krasses Argument für so viele Leute, die ins Kino gehen. So von meinen persönlichen Anekdotenerfahrungen in Berlin finde ich jetzt nicht, dass das Publikum besonders begeistert reagiert, sondern ja, ach, hoch sind wir auf einmal in dem Saal hier halt gelandet.
Ja, okay, ja, ist schwierig.
Aber so aus rein Event-Kino-Sicht ist das geil.
Aber ich dachte jetzt halt eben auch, dass die Tickets dann eben wie bei 3D ist, dass Zuschlag kostet.
Nee, gar nicht. Warte, ich guck noch mal. Aber das wüsste ich. Jetzt wieder die Dekadenzprobleme, weil man mit der Unlimited Card ja keine Tickets kaufen muss. Läuft da zum Beispiel jetzt gerade ich einfach unverbesserlich 4 läuft damit. Und noch da müssen. Ja, und da müssen ja definitiv mehr Inhalte gezeichnet werden, die links und rechts stattfinden. Also das geht ja sonst gar nicht. Also das Bild ist ja auch nicht gestretched oder so.
Wobei so ich mir da einfacher vorstelle, weil bei, also jetzt nur mal Beispiel Furiosa, ne? Mhm. Ich meine, so ein George Miller hat natürlich da seine, wie hat er es uns erklärt, der hat da natürlich schon seine 4-5 Kameras da immer halt mitlaufen, ne? Mhm. Also die halt konsequent die ganze Zeit mitlaufen. Mhm. Dann hat er natürlich die, aber dann hat er ja halt eben auch die Kran-Operator, also diese Kamera, die da an diesem Kran hängt, mit der er halt wirklich in alles und unter alles durchfahren kann oder hochfahren kann und so, ja. Und da jetzt noch mal drauf zu achten, dass dann noch eine Kamera am Start ist, die irgendwie Bereiche einfängt, links und rechts, in denen du noch was machen kannst.
Und die ja auch trotzdem dann gecolor-graded werden. Also es genau, ist ja nicht nur ein zusätzliches Aufnehmen oder so, sondern es ist ja der genaue gleiche Post-Production-Aufwand wie
überall. Aber du musst, ja, und ich meine, du musst ja dann schon von vornherein sagen, okay, er muss, ne, als jemand, der sich ja wirklich darauf konzentriert, dass da alles zu sehen ist, was notwendig ist in der Bildmitte, von wegen, ah ja, pass auf, hier müsst ihr noch mal nach links und hier müsst ihr noch mal nach rechts filmen, so. Also das stelle ich mir gerade bei diesen Riesenproduktionen dann echt nochmal, boah, die Logistik stelle ich mir halt einfach echt übel vor.
Klar, und dafür, dass es dann in 0,05% der Kinos weltweit überhaupt dann in der Form läuft.
Ja, also wie sich das rentiert, das ist mir auch dann ein Rätsel. Vielleicht durch die Technik oder keine Ahnung, dass die dann halt irgendwie die Hersteller, dass die jetzt dafür irgendwas reinpumpen oder so.
Ja, kann schon sein, aber irgendwann werden die auch mal sagen, ja, okay, jetzt mal Schluss. Wie halt so diese 120-Hertz-Sachen von Peter Jackson. Jetzt ein bisschen so Äpfel mit Birnen vergleichen, aber wie lange kann man so Experimente machen, bis man sich sagt, ja, bringt's halt nicht.
Wie lange hielt diese Hochkant-Handy-Film-Plattform?
Die kam aber auch zur falschen Zeit, aber wie hieß sie denn?
Quibi oder so?
Bibi? Da habe ich ein paar Sachen von geguckt noch. Die waren erstaunlich gut produziert, aber halt nichts, wo man dafür, also kein Content davon, keine Serie war irgendwie so, wo du sagst, dafür zahle ich jetzt Geld, sondern alles so, oh ja, ganz gut.
Ja, aber halt, ne?
Tubi, Hochkant. Quibi.
Quibi, sag ich doch.
Ja, Quibi, ja.
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 Gut, so. Gut,
und ich habe auch nochmal nach den Preisen geguckt. Also das normale Screening kostet 18,40. iSense kostet genauso viel wie 3D und ScreenX. Das kostet jeweils 21,40 Eintritt. Also die normalen Preise. Ja. Mir ist bewusst, was das bedeutet, wenn ich sage, dass das die normalen Preise sind. Aber hey.
Naja, es ist halt schon, ne? Also wenn du überlegst, halt bei uns Savoy irgendwie Eintritt ist auch ein bisschen teurer geworden. Es kostet 13,50, ne? Standardkarte.
Ja. Also iSense halt fühle ich ja noch nicht so, ne?
iSense?
Ja.
Ja, ist halt Dolby Atmos und große Leinwand. Ja, aber wenn du Filme in Dolby Atmos sehen willst, geht eigentlich nur iSense. Ich weiß gar nicht, ob in Hamburg kann man wahrscheinlich nirgendwo Dolby Atmos gucken.
Aber iSense haben wir.
Habt ihr? Ja, ja stimmt, UCI, klar. Aber ja, ich finde, also es ist jetzt auch nicht so, wo ich so sagen würde, wow, 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 es ist nochmal mega geiler. Aber wenn es da ist, nimmt man es halt mit. Und durch diese faszinierenden verschiedenen Formate gibt es jetzt, also es gibt jetzt iSense, IMAX, 3D, ScreenX, Originalfassung und Original mit Untertiteln. Da muss man schon gut aufpassen, wofür man heute ein Ticket bucht von den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 12 Screenings heute, nee, morgen an einem ganz normalen Dienstag für ich einfach unverbesserlich Teil 4 und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 verschiedene Versions-Untertitel-Kombis.
Ich glaube, wenn ich alle Tino-Flüster-Sounds.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt geflüstert habe.
Dann haben wir so ein Genre in ASMR. Können wir auch nochmal neue.
Aber und dieses Flüstern bringt uns eigentlich wunderbar zu einer nächsten Frage. Zumindest das Abzählen. Ja, oder willst du noch was loswerden?
Ey, ich wollte mich nur noch über die Farbkodierung vom UCI lustig machen. Denn iSense ist hellrosa und 3D ist orange und ScreenX ist dunkelorange. Und die sind jeweils an einem ganz kleinen Balken an der Zeit dran, sodass du ganz genau hingucken musst. Und das Handy darf auch nicht auf unter voller Helligkeit sein. Sonst buchst du ganz schnell mal eine 3D-Vorstellung, obwohl du eigentlich 3 ScreenX machen wolltest. Und da hilft es auch nichts, dass die Sachen mal links oder rechts dran sind, weil das ist irgendwas, was sich Mitarbeiter im Kino ausgedacht haben, beziehungsweise die Leute, die die Ticket-Website programmiert haben. Aber aus User-Sicht ist das einfach eine Katastrophe, dass so 3 nahezu identisch aussehende Farben die Sachen unterscheiden sollen. So.
So.
Ende. Aber Kinowebseiten und Ticketbuchung, dazu kann ja jemand mal für Folge 200 eine Frage stellen. Weil dafür, dass diese Webseiten nur eine Aufgabe haben, erfüllen sie immer verdammt lausig.
Also, liebe UCI-Mitarbeiter, die jetzt zugehört
haben. Alle, York auch, alle.
Ja, hier spricht die Basis.
Ja, hier spricht der kleine Mann von der Straße, der nicht immer ausgelockt werden will, wenn er ein Ticket bucht. Ne, auch nicht, wenn er sieht, um 20.15 Uhr im IMAX sind so viele Tickets schon weg, auf zurückgeht und dann aber wieder auf der Startseite landet und nicht etwa bei der Filmübersicht, sodass er nochmal nach dem scheiß Film suchen muss, um dann zu gucken, ob um 20 Uhr genug Tickets da sind. Ja. So.
Puh.
Was ist die nächste Frage?
Ja. Florian Merz hat uns auf Twitter gefragt, welches der Franchises ist besser und warum? Und es stehen die folgenden 4 zur Auswahl. Nightmare on Elm Street, Freitag der 13., Halloween und Saw.
Da kann ich ja nur mein Jason-Fanherz natürlich nach vorne schicken und für mich ist es Freitag der 13. Warum? Weil ich einfach Jason-Fanboy bin. Ich finde, er ist einfach der coolste Killer, der Iconic-Killer. Ist einfach mein Favorite, die stoische Art, seine Odyssee durch wilde Zeiten wie Manhattan und in Space. Und
aber André,
ja?
Ich glaube, bei der Frage geht es nicht wirklich darum, wer der coolste Killer ist.
Nee, ich weiß, aber das ist halt der Grund trotzdem dafür.
Ja?
Ja.
Also, pass auf, um den Ball mal jetzt hier nach vorne zu spielen. Ich sage Nightmare on Elm Street. Weil ich finde, und ich finde nicht, dass es die beste Reihe ist oder beziehungsweise die besten Filme, aber ich finde, bei Nightmare, wenn ich jetzt die 4 Reihen miteinander vergleiche, bietet für mich die meiste Abwechslung innerhalb der Reihe und die meisten Experimente. Und ja, nicht alle gingen gut, Aber zumindest gegen Ende kommt noch mal was richtig Starkes bei rum. Und ich habe dann sogar noch Jason mit dabei. Ich meine, das kannst du jetzt bei Freitag der 13. auch zählen.
Eben.
Aber ich, was ich halt nur sagen möchte, ist, bei Freitag der 13. finde ich, sind zu lange, zu gleichförmige Filme dabei. Wenn du verstehst, was ich meine.
Das stimmt auch absolut. Aber trotz allem ist halt dieses ganze Camp-Ding, allein die Camp-Sommer-Atmo und so, ist für mich halt immer noch, geht mir besser rein als, na, ich mag Night natürlich auch, gar keine Frage. Aber ich werde immer Friday bevorzugen.
Ja, okay, ich bin
über Nightmare. Experimente gab's da ja auch genauso. Also ich gebe dir schon recht, ne? Ich guck die auch gerade alle nochmal back to back, ja. Und auf jeden Fall, wenn zum vierten Mal irgendwie ein Harry Manfredini-Score über einen schwarzen Titelscreen läuft, wo die Namen einfach nur weiß auf schwarz eingeblendet werden, drehe ich komplett durch. Weil es irgendwie nur drei Teile in der Reihe gibt, wo das nicht so ist. Völliger Wahnsinn. Natürlich rausstechend Teil 3, ne, mit dem geilen Disco-Opening, dem 80s Baller-Track, der 3D-Track. Aber sonst, auf jeden Fall sind die gleichförmig, aber ich mag die Formel einfach. Mhm. Und dann hast du ja trotzdem solche Ausbrecher, sag ich mal, wie Teil 5 oder Teil 8 oder eben natürlich auch X. Also die Reihe hat für mich auch da schon dann trotzdem irgendwann angefangen, sich rauszubewegen, ob das gelungen ist oder so, steht dahin. Aber ja, für mich ist es Friday einfach, weil ich das ganze Setup und einfach von allen am meisten mag. Was sagt denn Tino?
Also ich wäre auch am ehesten für Nightmare on Elm Street, weil ich da auch das meiste Potenzial sehe. Da ist natürlich auch ein bisschen Murks dabei. Und ich muss aber sagen, also die Halloween-Reihe hat, glaube ich, den meisten Murks dabei. Und das hat sich auch am schnellsten auserzählt gehabt. Beziehungsweise hätte man mit diesem absoluten Bösen, glaube ich, noch in irgendeine Richtung gehen können. Aber das habe ich Michael noch nie abgenommen. Er ist ja das absolute Böse. Er ist halt einfach ein Killer, dem es auch irgendwie ein bisschen an Charakter fehlt, im Gegensatz zu Jason. Aber wie Schröck schon ausgeführt hat, Jason macht halt immer dasselbe. Und ja, das Saw-Franchise, das macht auch immer irgendwie dasselbe, aber irgendwie unbekümmerter und versucht auch immer mehr aus diesem, ja, aus seinem Korsett irgendwie auszubrechen und strampelt da immer verzweifelter drin rum. Deswegen finde ich auch das Saw-Franchise eigentlich immer recht sympathisch, auch in dieser ganzen zynischen, menschenverachtenden Gewaltspirale, die da immer mehr aufgemacht wird, weil immerhin probiert wird, irgendwas noch zu überbieten. Ich finde, das hat halt Halloween nie probiert, Jason auch nur so halbherzig und Nightmare on Elm Street ist schon das, was die meisten Ansätze und das meiste Potenzial hatte. Ich wünschte, es würde auch mal wieder so weitergeführt werden, weil dieser letzte Reboot-Versuch ging ja ganz schön in die Hose. Ja. Aber ich glaube, jetzt wäre auch mal wieder die Zeit reif, das nochmal zu versuchen, irgendwie ein Reboot hinzukriegen. Vielleicht wäre es auch in Serienform fast besser, aber ich bin ja mit dem Scream-Franchise jetzt auch nicht so happy, aber immerhin wird da versucht, das würdig weiterzuführen. Und ich glaube, das könnte auch bei Nightmare on Elm Street funktionieren. Wäre ich mir bei Freitag 13, da denke ich mir so, okay, wir hatten schon Hatchet. Also es ist schwierig, das noch neu zu variieren und gleichzeitig aber so dem, wie nennt man das, dem Markenkern treu zu bleiben. Das stelle ich mir schon schwierig vor.
Ja, da gab es ja auch das Remake. Das war ja, ist ja auch schon 2012. Das war ja auch schon nur so halb gar.
Und ja, wie bei Nightmare mehr, halt ja. Auch irgendwie. Während halt zum Beispiel Saw X es jetzt geschafft hat, auch sich für den 10. Teil von einer Reihe noch relativ frisch anzufühlen. Aber man muss ja, halt immer relativ und vergleichsweise, man muss immer schon relativieren, wenn man drüber
spricht. Aber die Reihe war auch schon sehr weit unten, ne?
Also, ja, das stimmt. Aber es war nie so scheiße, finde ich, wie Halloween Age 20 zum Beispiel. Also selbst das
ist super.
selbst der schlechteste Saw-Teil, finde ich, geht für mich noch besser klar als die Tiefpunkte in anderen Franchises.
Ja, ich finde halt bei Halloween, ich finde Halloween hat mehrere Tiefpunkte. Und das weiß ich jetzt nicht.
Was da aber auch daran liegt, dass du verschiedene, so viele Timelines die alle mal schief gegangen sind, ja. Das du hast halt die erste Timeline, da haben sich ja halt spätestens halt mit Teil 6 komplett verrannt. Dann kam halt irgendwann dann Age 20, dann irgendwie hat Zombie ja angefangen.
Ja, nee, da kam noch Resurrection dazwischen, ne?
Also Resurrection.
Ja, genau, Resurrection war ja auch noch da.
Und den vergisst man so schnell, weil der ist halt wirklich auch nicht gut. Also nein. H20.
Wo Busta Rhymes Michael Myers aus dem Fenster dropkickt. Mhm. Das ist auch die beste Szene.
Also H20, dem kann ich immer noch so ein bisschen was abgewinnen, obwohl er halt auch quatschig ist.
H20 ist halt mein Jugend-Guilty-Pleasure, den habe ich früher halt drauf und runter geguckt.
Okay, nee, den finde ich ganz schlimm.
Ja, aber also da kann ich verstehen. Ganz schlimm
im Sinne von, was man erwartet hat und was dann wieder kam.
Ja, also ich finde den als Teenie-Film, finde ich den halt ganz unterhaltsam.
So. Ja, ja, aber ich hatte was komplett anderes halt erwartet, also. Mhm.
Ja, ja, dann halt Zombie und dann halt jetzt die 2018er-Reihe. Also da gibt's ja so viele verschiedene, die haben so viele neue angesetzt. Und jede davon ihre eigenen Tiefpunkte irgendwie. Ja. Das ist halt schon auch sportlich.
Ja. Ja, und Saw, ich weiß nicht. Also,
ich gebe Tino schon recht bei Saw. Also ich finde auch, dass die Reihe, auch wenn sie auch da mal stark eingebrochen ist, zum Beispiel Jigsaw, finde ich, ist der schwächste auf jeden Fall mit auch.
Spiral?
Also der Spiral ist auch fürchterlich, ja. Also die beiden.
Ja, aber Spiral ist ja einfach, also ich glaube, da hat der Chris Rock einfach eine Idee gehabt und haben die Leute, wollten sie nicht unhöflich sein und ihm sagen, das ist ja jetzt nicht so die knalle Idee. Und dann haben sie so gedacht, ja, wenn wir Saw draufschreiben, geht's, glaube ich, klar. Das ist ja einfach ein Kopffilm mit so einem Killer. Das passt irgendwie
ja,
also nicht rein.
Halt ja, also aber jedenfalls, aber ich geb dir halt prinzipiell recht, ja. Halt, dass trotzdem also, hatten die Filme immer eine gewisse Qualität, die hatten immer eine gewisse Inszenierung. Also das ja. ist
also,
noch, also nichts davon geht halt irgendwo so komplett in die Grütze wie halt so ein ja, Resurrection.
Deswegen, also Spiral verhält sich zu Halloween wie Halloween 3. Wo man auch keinen Jigsaw drin hat und kein Michael Myers, aber es ist halt irgendwie da und der Name klebt drauf.
Ja, aber da fand ich Halloween 3 deutlich besser als Saw Spiral.
Ja, ich auch, aber wenn Halloween 3 vor 3 Jahren rausgekommen wäre, würde man vielleicht auch nicht durch diese Patina der Nostalgie und bisschen verzeihend, weil es so ein Kinder 80er ist oder 90er, wo auch immer der Film her ist. Das glaube ich auch ein bisschen
anders. Hallo, hat den Banger TV-Theme-Track.
Ja, das okay. Zum einen, der zerquetscht im Kind einen Schädel, also den Schädel, ich weiß nicht, also der dritte ist schon. Ist
ich finde den dritten auch, wenn du halt einfach dich loslöst davon, dass es halt ein Michael Myers-Film ist, sondern ihre ursprüngliche Vision überdenkst, ja. Sie wollten halt jetzt anfangen, daraus so ein Anthologie-Ding zu machen, wo einfach immer alles passieren kann.
Ja.
Losgelöst als Horrorfilm finde ich den halt auch gut, aber ja. Natürlich klar, als Halloween-Film ist er natürlich nichts.
Ja, und dann,
das ist wie Friday 5. Ja. Wo sie das gleiche ja vorhatten, wo nicht mehr Jason der Killer ist.
Ja, eben. Und wenn ihr Spiral losgelöst vom Saw-Franchise als schlechten Chris-Rock-Film seht, wie die anderen von ihm auch, ist er einer der besseren schlechten. Die Argumentation kann ich auch anwenden. Aber ja, Spiral ist schon. Aber ist auch das Absurdeste, was im Franchise passiert ist. Also es haben die anderen Franchises auch irgendwie groteskere Sachen. Ist halt schade, dass Saw nicht so in den 90ern, ob es halt auch so ein komisches Saw im Weltall-Ding gegeben hätte oder so. Also
ja, es kommt noch. Wart mal ab.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch, sie finden irgendwann Genproben von hier, wie heißt der? Jigsaw,
ja.
Ja, und klonen ihn dann. Und dann ist die Rache mit ihm geklont worden.
Oh, das klingt doch ganz gut. Count me in. Ich guck's mir an.
So, wollen wir weitermachen?
Klar.
Yep. Gut, dann hat Christopher auf Twitter gefragt. Wenn ihr eine utopische Gesellschaft aus einem Genrefilm als Realität wählen könntet, welche wäre das und warum?
Oh, das ist einfach.
Ja?
Ja.
Okay, dann sag mal.
Dann nehme ich auf jeden Fall Idiocracy, weil da fühle ich mich heimisch.
Aber ja, ist das eine Utopie?
Ich glaube nämlich, dass da Utopie und Dystopie Synonym verwendet wurde.
Meinst du?
Ich glaube schon, also eine Utopie, welche Filme gibt es, wo eine Utopie am Ende existiert? Also es ist ja, Utopien kann man ja kaum spannend erzählen, oder es kommt halt sowas wie Tomorrowland raus. Also es gibt halt wenig Konflikte in Utopien.
Also ich war schon mal da, war gut.
Nice.
Nein, natürlich, also wenn man wirklich nach Utopie geht, ist natürlich Quatsch, aber der Gag muss der herhalten.
Ja.
Ja, Utopie. Also ich hätte schon gerne die drei Muscheln, aber es ist auch keine Utopie.
Ja, Moment, doch. Das wäre doch eine Utopie, oder?
Ja, es ist eine Utopie, die hinten raus, also ja, die auch sehr trotzdem ja totalitär irgendwo ist.
Ich glaube, das ist das, was wir jetzt mit dieser toxischen Höflichkeit oder Freundlichkeit, dass alle immer durchweg gut drauf sind, was die Leute jetzt auch immer fertig macht. Also das hat so Demolition Man ein bisschen, der ja eh sehr visionär in vielen Zügen ist, auch wieder irgendwie vorhergesehen hat, dass das einen auch fertig macht, wenn alle nur noch freundlich sind.
Ja, aber so eine Welt ohne Gewalt wäre doch schon nicht verkehrt, oder?
Ja, sanfte Grüße.
Ja, was sind deine Extreme?
Ja, der hat auch eine super gute deutsche Synchro. Also, weiß gar nicht, ob ich den jemals im Original gesehen habe, aber dieses Was sind deine Extreme? Oder der Verdächtige hat mit einer abfälligen Bemerkung reagiert. Was soll ich tun? Wiederholen Sie Ihre Drohung und fügen Sie das Wort oder sonst hinzu.
Oder sonst.
Ach toll. Den will ich mal wieder gucken.
So, welche Utopie, Freunde?
Ja, schwierig.
Weil das meiste, was einem... Ja, der Demolition Man ist schon die reizvollste mit. Weil das meiste, was einem einfällt, sind halt immer die schlechten, oder?
Ja, ja.
Also die Dystopien.
Ja, ist wirklich so. Ja.
Ich weiß eine. Ja. Ich nehme eine Utopie. Die schien mir ganz vernünftig zu sein. Zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem wir sie im Film zu sehen bekommen. Zurück in die Zukunft 2.
Ja.
Ja, okay.
Das, ja. Also da hätte ich Bock zu leben. Das stelle ich mir. Die Schuhe sehen einigermaßen nice aus. Ja, du hast Hoverboards. Kannst du rumfliegen. Voll cool.
Ja.
Ja. Es gibt immer noch der weiße Hai. Ja.
Teil 34.
Ja. Und sie feiern halt unsere Jahrzehnte ab, in denen wir groß geworden sind.
Stimmt, man wird ja dann richtig verehrt, weil man die Storys alle erzählen kann.
Ja.
Ja.
Also das ist schon eine nette Utopie.
Ja. Ich glaube, mit welcher Utopie ich mich auch noch anfreunden könnte, ist die Ready Player One Utopie. Die geht ja auch klar. Also es muss ja irgendwas sein, wo einem nicht irgendwie ständige Todesgefahr droht.
Ja, aber das ist ja, also, ne, abseits der, wie heißt sie, Oasis, ist ja alles scheiße.
Ja, aber auch nicht so scheiße, oder? Also jedenfalls keine Lebensgefahr scheiße.
Ja, aber Existenzminimum scheiße.
Ja. Wie war das denn?
Also, zumindest was jetzt die Hauptfigur angeht, ne, da gibt's halt auch Arme und Reiche.
Ja. Was vielleicht auch ganz nice wäre diese In-Time-Utopie. Da war es auch so, dass wenn sie 25 werden, drehen sie irgendwie aus, dass sie altern und dann läuft so eine Uhr rückwärts und dann sterben sie. Und die Uhr, aber die Lebenszeit kann so von Person zu Person übertragen werden.
Ja, und du bezahlst in Zeit, ne?
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Halte ich irgendwie.
Kommt halt drauf an, wie man da so drauf ist. Oder Pleasantville? Pleasantville würde, glaube ich, halbwegs gehen. Also, oder ich aber weiß.
Das ist ja dann wieder so eine Retro, ne? Also ja, ist ja quasi in einer Welt, die so nicht mehr ist.
Ja.
Und so sein soll, wie es vielleicht mal war. Oder beziehungsweise wie die schöne Version von dem, was mal war.
Ja. Deswegen, also wenn ich gewährleisten könnte, dass es mir nie auffällt, wäre ich auch mit Truman Show fein. Also solange ich die ganze Zeit denke, ey, ist doch alles super.
Aber für wen ist Truman Show fein? Also du, wo willst du bei Truman Show leben? Auf der Seite von Truman oder auf der anderen Seite?
Naja, ich bin Truman, dass alles gut läuft. Ich darf halt nur nicht erfahren, dass mir die Leute zugucken oder so. Aber wenn ich so die ganze Zeit denke, ist alles super. Weil ihm passiert ja auch nie was Schlimmes, weil er möglichst lange existieren muss. Also ja gut, inzwischen ist das halt auch keine Reality-Show, würde mehr die Figur gut behandeln. Also ihm würde ja ständig was Schlimmes eigentlich passieren. Also eigentlich ist Truman Show nicht gut gealtert. Also gab's da jemals
irgendwelche
Konflikte? Also ist ihm jemals was, so konstruierte Konflikte passiert? Doch eigentlich nicht, gell?
Bei Truman Show?
Ja, also ist einfach die Kamera dann vom Himmel gefallen. Und dann hat er so gedacht, irgendwas stimmt hier doch nicht.
Naja. Also man merkt ja, innerhalb des Films wird einem ja immer wieder nochmal gesagt, dass Leute versucht haben, Truman darauf hinzuweisen, dass das alles eine Fernsehshow ist. Ja,
aber er wird nicht ständig die ganze Zeit damit konfrontiert, deine Frau betrügt dich, dein Kind hat Krebs oder so. Also es passieren keine konstruierten Konflikte, die man ja eigentlich von Reality-TV inzwischen erwarten würde. Das war ja einfach nur so Big Brother-mäßig im Beobachten, was inzwischen ja nicht mal mehr ansatzweise reicht.
Aber eine liebe Form von Big Brother.
Ja, genau. Aber das ist, das war damals natürlich schon so visionär, aber inzwischen ist es ja auch, wo man so denkt, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Nach 6 Stunden würden die Leute schon fordern, dass irgendwas Schlimmes passiert, damit er irgendwie auf irgendwas reagieren muss, ja.
Ja, oder seine Frau muss eine Fehlgeburt kriegen und sowas.
Ja, irgend sowas. Oder irgendwie eine Frau kommt rein und flirtet ihn an. Oder irgendwie sowas. Also es muss künstliches Drama geedit werden.
Aber entscheidend ist doch eigentlich die Welt außerhalb der Kuppel. Also die Welt, die Truman dabei zuschaut, wie er etwas macht oder erlebt, was sie selbst ja gar nicht mehr so erleben, weil sie A, permanent vorm Fernseher hocken und ja, weiß nicht.
Ja, das Welcome to my life. Also das ist jetzt auch, also das ist eine öde Dystopie, aber das ist die von Demolition Man ja auch. Also da ist halt wenig Gewalt da, aber die Truman Show Welt ist jetzt auch nicht gerade durch Gewalt geprägt. Also ich fürchte halt dieses, welche Utopie möchte man leben, wäre halt die, die einem möglichst wenig Gefahren aussetzt. Also die Antwort, die man darauf gibt, ist halt die denkbar langweiligste eigentlich.
Ja, aber ich meine, Gefahr, muss es jetzt unbedingt Gefahr sein, ne? Oder ist es irgendwie vielleicht eine Bedrohung im Hintergrund? Wie wäre es denn mit Minority Report?
Habe ich ja auch überlegt, aber
ja,
ist halt eigentlich genauso wie ganz viel, also auch wie die In-Time-Welt, nur dass man, oh, was darf man denn? Man darf halt sich keinem Verbrechen. Aber wie ist die Welt sonst? Also wenn man sich kein Verbrechen zu Schulden kommen lässt oder auch mutmaßlich keins begehen wird, war die Welt doch einfach auch nur ein bisschen technisierter als jetzt, oder?
Möchte ich gerade sagen, ich meine, die Welt an sich, die da gezeigt wird, trotzdem ist mehr Glas und die Teslas fahren schon mehr automatisiert, ja, und bauen keine Unfälle.
Ja, und er geht aber da dieses Kaufhaus und kriegt sofort per gescannte Netzhaut irgendwie die entsprechenden Werbungen und Ansprachen und so. Also das fand ich schon recht realistisch.
Ja, so weit sind wir ja fast. Ich war letztens jetzt zum ersten Mal in so einem Fullscan-Rewe.
Ja, kennt ihr das? Ja. Oh nee, Alter, da war ich noch richtig, nicht drin. Das ist schon
das ist
wild,
richtig,
oder?
Das ist richtig creepy. Das ist richtig, wirklich richtig creepy. So no Werbung, ne? Aber an der Decke hängen da ja wirklich so 300 Kameras, die jeden Millimeter von dir mitverfolgen. Und du nimmst halt einfach, was du haben willst, legst in deinen Einkaufskorb und die Kameras, das System dahinter, merkt sich, was du dir nimmst. Also die checken das, was du dir aus dem Regal nimmst. Mhm. Und am Ende gehst du einfach nur zur Kasse, Selbstbedienung alles, es gibt keine Mitarbeiter, und legst alles, was du dir genommen hast, auf so ein auf so eine Kasse drauf oder auf so ein Ding, in so einen Korb. Und die Kameras haben halt gecheckt, was du genommen hast. Der listet dir sofort alles auf. Du musst auch nicht scannen oder so. Der weiß, was du genommen hast. Der listet einfach nur auf, zeigt so, hey, stimmt das? Kannst du nochmal gucken, kontrollieren. Und sagen, ey, das ist vergessen oder ey, das habe ich nicht genommen oder so. Und alles cool ist, du sagst einfach bezahlen, zahlst mit Karte, gehst. Das ist so krass. Also es ist irgendwie ein bisschen, irgendwie ist cool und krass convenient, aber auch echt gruselig.
Ja, ich glaube, da muss man
nicht, und das nicht nur bei Artikeln, die eingepackt sind mit QR-Code, also mit Barcode oder so, sondern der selbst bei irgendwie an der Brötchentheke checkt der genau, welches Croissant du nimmst und so. Das ist wirklich, also ich war beeindruckt, aber ich find's schon ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Das passt genau da drauf. Das fehlt echt nur noch, dass du irgendwie in den Laden kommst und du kriegst halt die Werbung angezeigt, die dir aus dem Hirn ausgelesen wird, irgendwie, was deine Interessen sind. Das ist schon irgendwie krass.
Ja.
Ja, oder irgendwie der Einkaufswagen sagt dir, was zu Hause fehlt und du, wo du dann hingehen musst und.
Ja, aber das macht der Kühlschrank ja jetzt schon.
Ja, aber also, es überträgt sich oder es wird dann übertragen auf den Einkaufswagen oder so, weißt du, weil du halt, keine Ahnung, im gleichen Netzwerk bist oder so.
Ja. Mir sind aber noch zwei Utopien eingefallen, in denen ich, glaube ich, ganz gern, beziehungsweise glaube ich auch drei. Also ich glaube, Wakanda geht völlig klar. Also muss man halt davon ausgehen, dass halt nicht wieder irgendein Marvel-Bösewicht-Beef anfangen will, aber Wakanda als Welt ist gut.
Glaube ich auch.
Was mich ein bisschen nerven würde, glaube ich, aber wo man auch gut klarkommen würde, ist diese Valerian-Welt von dieser Luc Besson-Film.
Da wäre ich gleich, würde ich mich noch anschließen.
Mhm. Also Warte. Ist die, ja?
Nee, erzählst du alles.
Ach so, und ich glaube, Pandora aus Avatar ist auch gut. Also ein bisschen langweilig, weil kein Fernseher am Start ist, aber.
Ja, aber da frisst dich ja alles.
Ja, hey, da frisst mich, jetzt frisst mich doch auch im Wald alles. Muss mal aufpassen.
Ja, da gibt's nur Wald. Oder habe ich hier Riesenviecher im Wasser? Also. Dich will ich da mal einkaufen sehen. Auch, sofort.
Ich möchte Tino Adolf Pandora sehen.
Ach, stimmt, wir sind ja immer noch diese. Ich war jetzt auch so ein Pandora-Vieh. Ich war jetzt auch so ein Avatar. Stimmt, wir sind ja dieselben Menschen. Ja, okay, nee, dann möchte ich auch nicht nach Avatar so gerne. Nach Pandora. Nee, dann will ich am liebsten in Wakanda wohnen.
Aber.
Ja, und rufst die ganze Zeit Tino Forever.
Ja. Aber. Wo du jetzt schon hier Valerian angesprochen hast, oder Valerian, oder wie es heißt.
Valerian.
Was ist denn mit der Welt von das fünfte Element?
Habe ich auch drüber nachgedacht, aber das wirkt mir schon sehr crowded alles. Also so, wenn man da so die Aufnahmen von den Straßen und so sieht und ja, und gut. Das ist so eine Mischung aus, es wird alles schlimmer vom Verkehr und so und die Demolition Man Welt. Also ich weiß nicht, ob die so geil ist. Also ich meine, und dieses, also ich will den Film jetzt nicht zu sehr auseinandernehmen, aber im Jahr, wann spielt das? Im Jahr 38.757 oder so? Also spielt auch absurd in der Zukunft.
Nein, spielt's nicht.
Wann spielt das? Welches Jahr soll das
irgendwann
sein?
Irgendwann 2000 noch irgendwas.
Gut, ich google kurz, welches Jahr das ist, sonst geht meine ganze Argumentation nicht auf. So, das fünfte Element. Das wäre mit Bruce Willis. Also, im Jahr 2263 spielt das.
Siehste?
Und da gibt's immer noch Taxis. Ja. Also das ist doch furchtbar, das ist doch ein Albtraum. Wie wenig hat sich diese Welt denn einfach weiterentwickelt? Mich macht's ja schon immer fertig.
Ja, die fliegen.
Jetzt an der Torstraße in Berlin, jetzt erzähle ich euch mal was. An der Torstraße in Berlin sind neue Schienen für die Tram verlegt worden. Und da steht auf diesem Schild, ja, bla bla bla, Bauarbeiten, wir bitten um Geduld. Dafür halten diese Schienen aber über 100 Jahre. Und dann stehst du in Berlin und da steht wirklich, ja, auch im Jahr 2120 wird noch hier mit der Tram lang gegurkt. Und da denke ich so, Alter, das ist, mir wurden irgendwie fliegende Maschinen versprochen, irgendwelche Schwebedinger, irgendwas, Hoverboards, mir wurde all das geile Zeug versprochen und auch bei Fünfte Element muss ich mir angucken, wie Leute im Jahr 2263 mit dem Taxi rumfahren, was anscheinend auch immer noch 5 € kostet für die Strecke. Also es tut sich einfach nichts und das wird halt für die Handlung des Films, glaube ich, benötigt, aber jedenfalls finde ich das...
Dass die in andere Sternsysteme reisen können, ist dann nicht so entscheidend, oder?
Ja, aber dann bin ich ja nicht mehr in der Welt. Dann reise ich ja einfach irgendwo hin. Dann kann ich ja in jede Welt gehen und dann einfach in ein Raumschiff steigen. Bei Wakanda kann ich auch jederzeit in irgendein Raumschiff steigen. Ja. Und die anderen Sternsysteme sieht man ja auch nicht so wirklich.
Ich sag ja nicht, was eine bessere Utopie ist. Ich sage nur, was halt eine gute Utopie wäre oder halt eine Utopie, in der man leben könnte.
Das, also ich glaube, da könnte man leben, aber ich würde lieber in Wakanda leben.
Ja. Ja.
Also, aber ja, sie ist schon, also ehe man in der Utopie von die Zeitmaschine lebt, würde man schon lieber in Dingsbums leben. Hat das einen Namen?
Was? Wakanda?
Nee, die Welt von Fünfter Element ist doch die Erde, oder? Ist das nicht mehr die Erde?
Ich glaube, das ist sogar New York, oder?
Ja, das kann sein.
Hast du noch was, André?
Nicht so richtig, nee, ich habe nur überlegt.
Ach, ja, Bruce Willis war ja früher Offizier in der Spezialeinheit, stimmt, der hat ja eine ganz tragische Backstory, deswegen ist der Taxifahrer okay, sorry, ich nehme alles zurück. Und es gibt noch Kreuzfahrtschiffe.
Ja, geil.
Ja, geil.
Ins All.
Nice.
Ja, was denn? Was ist denn deine Zukunftsvision von Kreuzfahrten, bitte?
Dass sie nicht mehr existieren, weil sie unsere Welt an den Rand einer Dystopie gebracht haben. Warum soll aber ich mit dem ich kann doch mit dem Raumschiff dann rumfliegen. Was soll ich denn mit dem
Raumschiff? Ja, aber es ist doch ein Raumschiff.
Ach so. Es gibt 5 € zu gewinnen, wenn du mir den Namen des Raumschiffs sagst. Und warum es so heißt.
Ah, fuck. Ich weiß nur, sie fliegen nach Lost in Paradise.
Oh, so heißt doch das Raumschiff. Nicht schlecht.
Ja?
Also heißt das Raumschiff.
Lost in Paradise?
Ja. Okay. Okay. Das ist schon wieder ganz schön... Ganz schön nerdy.
André, hast du noch eine Utopie?
Nee, ich sag gar nicht, glaube ich so wirklich. Ich hatte noch überlegt, irgendwie vielleicht was in die Richtung. Ich wäre gerne in der Welt von Jumper, aber nur, weil ich gerne die Fähigkeit hätte. Aber dann kommen ja irgendwelche Leute und wollen mich dafür umbringen. Aber ansonsten ist die Welt ja eigentlich auch wie heute so ein bisschen. Ne? Da war ja nicht so super viel Future-Utopie.
Wenn es um die Welt geht, die außerhalb von dem stattfindet, also so wie bei Truman Show, könnte ich eigentlich auch in der Welt, in der Utopie von The Village leben. Dann ändert sich jetzt ja nicht so viel.
Ja, die kannst du dir ja vorstellen, wie du willst. Ne? Die haben wir ja nicht wirklich gesehen.
Ja.
Nee, ansonsten, boah, was fällt mir noch so ein hier? Appleseed, will man da leben? Ich sag mal so, diese ganzen japanischen Utopien, so schön sie sein würden, sind, aber irgendwann kommen irgendwelche großen Monster, Roboter oder Naturkatastrophen und machen es kaputt.
ist ja eher auch so eine, ob sowas wie Wakanda überhaupt zulässig ist, weil es ist ja obvious nicht, oder doch, es liegt auf der Erde, oder? Also auf einer fiktiven Variante von der Erde, aber es ist jetzt nicht, man muss nicht hinfliegen mit dem Raumschiff oder so.
Nee, ist in Afrika.
Ja, weil Valerian Valorant, das ist doch eine komplette, das ist doch eine komplett fiktive Welt. Also dann kann man ja in jedem Science-Fiction-Film irgendwie leben, wo einem das Setting gefällt.
Bei den Jetsons zum Beispiel.
Ja, eben. Das kommt ja dann noch dazu, dass man sich einfach irgend so eine coole Variante. Weil die Jetsons sind auch eine der wenigen positiven.
Lost in Space vielleicht.
Ja.
Ich meine, dass die mit dem Raumschiff irgendwo sich verirren und so weiter, das hat ja mit der Welt eigentlich nichts zu tun, ne? Nö. Also wenn die abschmieren, okay, aber die Welt war ja eigentlich ganz cool, jo, oder?
Ja, es gibt bestimmt noch einen der Star Wars-Planeten, auf denen man gut leben kann.
Auf welchem Star Wars-Planeten würdest du denn gerne mal leben, Tino?
Auf irgendeinen, den man in diesem Zusammenschnitt sieht, wo alle umgebracht werden.
Wo wolltest du vorhin leben? Auf Pandora, ja. Dann würde ich sagen Endor oder Kashyyyk.
Ja, genau, Kashyyyk. Auf Kashyyyk will ich leben. Da kann ich auch einfach das T-Shirt ausziehen. So, nächste Frage.
Okay, gut, dass du den gebracht hast.
Ja.
So, Thomas Lang fragt. Gibt es bestimmte Szenen, bei denen selbst so abgebrühte Vielseher wie ihr die Augen schließen müsst? Und stumpft man eher ab, je mehr man schon gesehen hat? Oder reagiert man sensibler auf gewisse Dinge, da sich ja auch eigene Lebensumstände ändern?
Also ich würde gern diese Abstumpfungstheorie beziehungsweise diesen Mythos erstmal widerlegen. Ich glaube nicht, dass man abstumpft, je mehr man gesehen hat. Man stumpft vielleicht ab gegenüber Sachen, die so zu vorgeblich versuchen, einen zu manipulieren. Also diese ganzen Schocker-Sachen oder so, dieses August Underground-Zeug oder so. Das hat man einmal gesehen, dann dachte man sich so, oh, krass. Und inzwischen ist man sowas eher so gleichgültig bis leicht genervt gegenüber, weil es halt auf so eine primitive Art und Weise versucht, einen irgendwie zu erschüttern oder zu ekeln. Aber immer, wenn ich den Eindruck habe, dass man vielleicht so eine Abstumpfung, dass das vielleicht doch irgendwie sein könnte, passiert in dem Film wieder irgendwas, wo ich so denke, oh, ich kann es kaum ertragen. Und das müssen auch gar nicht mal so krasse Szenen sein. Zum Beispiel dieses, wo der Mund zugeklebt wird, weil ich sehe, was ja per se keine schlimme Szene ist. Also da werden ja einfach nur der Zwischenraum zwischen zwei Lippen aufgeschnitten. Da kann ich aber kaum hinschauen. Also es ist, glaube ich, immer die Art der Inszenierung, beziehungsweise wie sehr ein Film einen erreicht. Während man natürlich bei manchen Filmen, wo Leute in den Kopf geschossen werden, sich so denkt, ja okay, juckt mich jetzt ja null. Aber das ist ja nicht ein Versagen meinerseits, dass ich nicht in der Lage bin, Empathie zu empfinden, sondern ein Versagen auf Seiten der Inszenierung, Empathie in mir zu wecken. Dass ich jetzt an allen Schicksalen Anteil nehme, weil ein Film einfach irgendwas abfilmt, das wird ja dem Werk oder der Arbeit von Filmemachenden gar nicht gerecht. Sonst müsste ja einfach jeder nur eine Kamera nehmen, irgendwo draufhalten und ich würde immer weinen, weil es wird was gezeigt, wo was Trauriges passiert oder was Schlimmes oder was Ekliges. Also dieses Abstumpfungsding kann ich bei mir zumindest nicht beobachten.
Ja, bei mir gehe ich eigentlich ähnlich mit. Abgestumpft würde ich sagen, nein. Natürlich hat man eine gewisse Toleranzgrenze aufgebaut, in einer gewissen Weise. Natürlich guckt man halt immer mehr und Dinge steigern sich. Und generell, ich meine, generell die Gewalt ja auch in Filmen und Serien ist ja auch sowieso mittlerweile so omnipräsent, ja, also wenn man sich irgendwie Serien wie The Boys und so anguckt, was da gesplattert wird, zwar auf einer natürlich viel comichafteren Ebene als jetzt bei irgendwelchen 80s-Schlonsfilmen, klar, aber sowas wäre ja früher undenkbar gewesen. Also die Toleranzgrenze generell für Gewalt in den Medien hat sich ja eh krass erhöht, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist ja immer alles irgendwie massentauglicher geworden. Also die Leute haben weniger Probleme generell mit solchen Gewaltszenen als früher. Was wäre früher auch nie durchgegangen, irgendwie überlegt, das, was alles bei uns noch indiziert war. Und jetzt hast du halt Serien auf Netflix, die halt härter sind als manche Filme, die wir irgendwie vor 20 Jahren geguckt haben. bei mir persönlich halt, wie gesagt, klar, man guckt halt immer so ein bisschen, ne, was gibt's hier alles? Und wir gucken ja auch, wir wollen ja auch irgendwo sehen, was es Hartes am Markt gibt, auch gerade für die Einordnung, wenn mal wieder der nächste Film auf Letterboxd beschrieben wird, oh, das ist das Krasseste, was ihr je gesehen habt, dann wollen wir es natürlich sehen, um das nachzuvollziehen zu können. Stimmt es? Meistens stimmt es halt nicht, wissen wir ja alle. Aber nein, also es kommt, bin ich bei Tino auf die Inszenierung an. Nämlich so, dass ich Terrifier und sowas halt sehe. So, ja, das ist halt dann schon hart, natürlich. Ich will auch nie sagen, dass ein Terrifier oder so nicht brutal ist. Aber es ist halt eine Art von Horrorgewalt, die mich halt persönlich nicht trifft, weil die Inszenierung einfach, da steht halt, der Film will halt schockierend unterhalten im Vordergrund. Das ist halt einfach so absurd und drüber alles. Da bin ich halt nicht persönlich angegangen. Aber gib mir irgendwo ein Drama oder halt ein Genre-Drama, wo irgendwie eine harte Szene passiert, aber mit einer Figur, die vielleicht eben vorher extrem aufgebaut wurde, wo ich Charakterisierungen habe, wo die Inszenierung auch stimmt, dass ich davon irgendwie betroffen bin. Und schon sieht die Nummer ganz anders aus. Und was halt so, keine Ahnung, was so Härten angeht, in Anführungszeichen, keine Ahnung, jede Impfung von in Nahaufnahmen in dem Film lässt sich mehr zusammenzucken als jegliche Machete in den Kopf in einem Slasher so irgendwie. Ja. Gerade solche, bei mir sind es gerade die realistischen Dinge, die mir immer wehtun, so ein Nagel ziehen, wenn einem der Nagel irgendwie rausgerissen wird. So kleine Dinge, die einfach, die dir selber passieren können, blöd irgendwo hängen bleibst irgendwie, theoretisch kannst du ja auch einen Nagel rausreißen oder so. Diese Vorstellungen dieser kleinen Dinge, die ja wirklich passieren könnten, irgendwo eine Nadel rein oder sowas, das sind Dinge, die mich zusammenzucken lassen, wo ich teilweise wirklich auch mal weggucke, ganz kurz, weil ich es einfach dann so, was sich immer zusammenzieht. Aber ja, das ist halt wirklich das ist das Ding. Und berühren tun mich halt einfach Filme, die auch darauf ausgelegt sind, dass sie ja was erzählen halt, wo ich irgendwie emotional involviert bin. Aber einfach stumpfer The Sadness-Gore irgendwie, das ist halt, wie gesagt, maximal Entertainment. Das liegt aber auch eben voll in der Inszenierung natürlich.
Wobei es auch da Szenen immer mal geben kann, wo man halt aufschreit oder fies irgendwie zusammenzuckt oder
natürlich,
die Zähne zischt und so, ne? Also das will ich auch nicht abstreiten. Ja. Aber ich schließe mich da euch an. Ich muss aber hinzusagen, natürlich hat sich bei mir nochmal, und das habe ich schon oft erwähnt, in puncto Kinder eine Menge verändert, weil ich halt wirklich einen ganz neuen Blick auf eben Situationen mit Kindern oder Gewalt gegen Kinder oder halt Umstände, schreckliche Umstände mit Kindern. Ich weiß nicht, ich habe wirklich gemerkt, wie sich da ein Wandel vollzogen hat, wie ich jetzt drauf reagiere im Gegensatz zu vorher. Filme wie Playground zum Beispiel, die hätte ich früher zwar mit Respekt und vielleicht auch mit beeindruckter, Fassungslosigkeit irgendwie gesehen. Heutzutage sehe ich die halt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive und dementsprechend muss ich die auch immer mit einbeziehen. Und dann bin ich bei euch. Also ich fand hier zum Beispiel bei Dogs Don't Wear Pants, wenn sie sich da auf die Zähne kloppen. Sowas kann ich mir nicht anschauen, ey. Da schrei ich. Oder auch, wo ich auch wirklich nur zwischen den Fingern hindurchschauen konnte, das war diese Brazilian Waxing-Szene bei Raw von Julia Ducournau. So, also solche Sachen und ich meine, ey, sorry, ja, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, aber ich fühle mich nicht wohl, wenn ich mir Irrevisible angucke. Ich gucke mir Irrevisible gerne an, aber natürlich machen mich die zwei entscheidenden Szenen, die machen mich immer noch fertig. So, also das ist nichts, wo ich sage, oh geil, das kann ich immer und immer wieder sehen, aber genau das ist ja das, was ich will. Ich bin ja erfreut darüber, dass mich diese beiden Szenen immer noch angreifen. Dass die beiden Szenen mich immer noch irgendwie aus der Fassung bringen, dass ich diese beiden Szenen nicht einfach, ja, problemlos wegschaue, so. Sobald ich irgendwas problemlos wegschaue, wie nämlich dann irgendwann bei Terrifier, wo es halt eine Steigerung nach der anderen gibt und du merkst halt irgendwann, ja, wo willst du denn eigentlich noch hin? Das ist ja schon einfach dann grotesk komisch, so, dass das kriegt mich auch nicht mehr so.
Ja, und ich würde halt auch sagen, dass das auch nichts mit abgestumpft dann zu tun hat, sondern eher so eine Mischung aus abgewichst und Medienkompetenz aufgebaut. Dass Leute, die zum ersten Mal irgendeinen so einen Schockerfilm sehen bei Terrifier, irgendwie denken, was zur Hölle ist denn hier los? Verstehe ich. Aber dass das 100-mal hintereinander funktioniert, kann man ja einfach nicht annehmen, weil ja der Modus operandi immer identisch ist. Und ich glaube, man merkt auch daran, dass dieser Podcast überhaupt existiert, dass wir nicht abstumpfen, weil wenn uns das, was wir angucken würden, uns abstumpfen würde, hätten wir auch weniger Freude dran oder Interesse dran oder Lust einfach drauf. Also man guckt sich ja nicht 2 Stunden Gemetzel an, denkt sich dann, Okay, das hat mir ja jetzt gar nichts gegeben oder gar nichts in mir ausgelöst. Und ich merke immer diese, was.
Ja, ich glaube auch, wenn du an den Punkt kommst, dann sollst man sich auch ein bisschen Gedanken machen, sage ich mal.
Erstmal
also nicht im Sinne von irgendwie, was mit dir psychisch macht oder sowas, überhaupt nicht. Sondern im Sinne von, hast du überhaupt Spaß an dem, was du da machst? Ist es vielleicht einfach noch dein Genre oder so? Vielleicht, ja.
Ja, deswegen, also ich glaube, von einzelnen Genres wird man. Auch nicht abgestumpft, sondern gelangweilt oder so, wenn die Mechanismen identisch sind. Ich glaube, deswegen konnte sich Torture Porn halt auch nicht halten, weil das mal relativ neu war, es war drastisch, man hat sich das angeschaut, hat irgendwie gedacht, okay, krass, hier werden so Extreme ausgeleuchtet, dann wurden aber die Filme auch immer schlechter. Ich finde zum Beispiel, also ich kann super schwierig nur sehen, wenn Leuten die Achillesferse durchgeschnitten wird. Das passiert ja bei Frontiers und das fand ich halt richtig krass, aber auch der Rest des Films lässt einen ja auch eher kalt.
Ja, aber also, wenn ich das jetzt mal nur als Vergleich.
Ja.
Bei Frontiers, ja, da ist es aber wieder so eine Sache von vielen. Das war doch auch in dem Film war doch auch die Szene drin, wo der Frau die Haare geschnitten werden, oder?
Ja.
Die
Haare
abpassiert. Die fand ich zum Beispiel wesentlich schlimmer.
Ja. Ja, und das ist, ja, sag noch.
Und wenn ich jetzt aber auch Friedhof der Kuscheltiere oder Sympathy for Mr. Vengeance, da finde ich, kommen diese beiden Achillessehnen, die da durchgeschnitten werden, kommen deutlich heftiger rüber, weil es eben so wenig Vergleichbares in jeweils beiden Filmen gibt.
Weißt du? Ja, und das Ding ist auch, was jetzt ja auch so ein bisschen durchgeschimmert hat, dass, glaube ich, Horrorfilme immer einen Charakter vernichten, also das Leben von einem Charakter auslöschen, immer ein bisschen zu hoch priorisieren in der Shock-Value-Reihenfolge, weil die Szenen, die mich in Filmen am meisten schockieren, da ist dann selten jemand tot am Ende. Also wie ich schon erwähnt habe, dieses Lippen aufschneiden, weil ich sehe, das ist eine triviale Verletzung, die da eigentlich nur eintritt, was ja in einem Kontext von einem Horrorfilm eigentlich zu vernachlässigen wäre nahezu. Das ist richtig schlimm. Ich finde diese Talk-to-me-Szene mit dem Jungen, der sich das Gesicht selbst zertrümmert, ist viel, viel härter, als wenn er da sterben würde. Dann, wo ich auch immer dran denken muss, wo ich auch es im Kino kaum aushalten konnte, hinzugucken, bei Splinter, wo sie den Arm unbedingt brechen müssen.
Oh ja.
Das ist auch unerträglich, aber eigentlich ist es im Horrorfilm-Kontext eine Verletzung, wo man so denkt, ja, okay, da hat die Person halt einen Arm gebrochen. Für einen Horrorfilm ist das ein ganz guter Outcome, so auf der Möglichkeitsskala, was mit dem Körper alles passieren kann. Wenn ich mir dann oft so denke, okay, jemand wird komplett zerfetzt, ja, okay, hat mich jetzt so von der Empathie her nicht so erreicht. Deswegen glaube ich, es ist halt einfach so ein, wie sehr man relaten kann und wie sehr auch die Inszenierung es hinkriegt, diese Empathie zu erzeugen. Und viele Filme wollen das ja auch, oder scheitern einfach dran. Also keiner dieser Teenie-Slasher will mir ja wirklich eindrucksvoll, also will mir ja glaubhaft vermitteln, dass ich mich für die Leute interessieren soll oder deren Schicksal. Sie sind ja da, um zu sterben. Das ist ja quasi der Deal, der mit dem Zuschauer eingegangen wird. Und das hat nichts mit abgestumpft oder so zu tun, sondern es ist halt, dass man ein bisschen nach den Regeln des Genres dann mitspielt als Zuschauender.
Ja, da spielt jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Frage noch mit rein. Ich glaube, André hat es jetzt nach oben geschoben von Alex F., der auf Discord auch.
Ja, die haben letzten Mal ja schon geteasert am Ende, deswegen.
Ja, beim letzten Mal konnten wir. Ja, oder haben wir das beim letzten Mal bei der letzten Folge oder bei der anderen letzten Folge, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen?
Irgendwo.
Ja, der hat nämlich gefragt, hinterfragt ihr drei je die Gewalt, die ihr regelmäßig als Unterhaltung konsumiert? Habt ihr manchmal Angst, was Genrefilme und ihre oftmals explizite Darstellungen mit euch machen? Und was sagt ihr in diesem Zusammenhang zu dem berühmten Haneke-Zitat, dass Gewalt nicht konsumierbar sei, mit dem er prinzipiell ja auch das Konzept der Katharsis hinterfragt? So eingehend habe ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt. Ich habe eigentlich ein kleines. Naja, ich habe immer so einen Wunsch gehabt, das war halt nicht so zu werden wie gewisse Leute, die ich bereits kennengelernt hatte, die meiner Ansicht nach zu viele Horrorfilme gesehen haben. Und so wollte ich nie werden. Und deswegen war es für mich eigentlich immer Thema, mich mit der Gewalt nochmal irgendwie auseinanderzusetzen, gedanklich oder mit anderen Leuten vor allem so. Ja, und ich finde auch, vieles, was man zum Beispiel früher gesehen hat, was das Ultra-Brutalste war, was man bis zu diesem Zeitpunkt gesehen hat, hat gerade durch das Gespräch mit anderen immer so ein bisschen an seiner Heftigkeit verloren, weil man halt gemerkt hat, okay, es geht anderen genauso oder andere haben vielleicht sogar gar nicht so darauf reagiert. Also ich finde die Erfahrung, sich darüber auszutauschen, war immer wichtig.
Mhm. Ja, Und schon allein, dass man sich austauscht, widerlegt ja schon so ein bisschen, dass es einen abstumpfen lässt.
Naja, und wobei, ey, ich will ja gar nicht sagen, ne, dass ich nicht früher auf ähnlichem Level irgendwie mich ausgetauscht habe, von wegen, oh, hast du gesehen, Alter, wie dem der Kopf weggefetzt wird? Ja, geil, ja, ja. Das, natürlich habe ich auch so geredet.
Klar.
Und da stehe ich auch zu und manchmal stehe ich da auch heute zu, weil es kommt ja...
Der Gorbauer im Herzen kommt halt manchmal raus.
Genau, aber der Gorbauer ist ja auch dann erfreut, wenn er merkt, okay, jetzt will er bedient werden, beziehungsweise jetzt soll er bedient werden.
Eben deswegen, also das sind ja so diese ungeschriebenen Regeln, nach denen einzelne Genres funktionieren. Also wenn wir nie irgendwas loben oder positiv wahrnehmen dürften, wo Gewalt enthalten ist, warum existiert Gewalt in Filmen dann, wenn das immer abzulehnen wäre? Also dann könnten ja auch so Filme wie, keine Ahnung, welcher Film löst seine Konflikte nicht durch Gewalt im Actionbereich? Und dann würde es ja auch wieder bedeuten, dass es gerechtfertigte und ungerechtfertigte Gewalt gibt. Und ob jetzt die Gewalt, die John Wick ausübt, immer gerechtfertigt ist, ist ja dann auch zur Diskussion. Und dann dürfte man so einen Film wie John Wick ja, müsste man ja mit jeder Faser seines Körpers einfach ablehnen, wenn Gewalt per se abzulehnen wäre. Und das, es ist ja trotzdem auch ein Entertainment. Also dann die Frage kann man ja auch stellen, warum gucken sich Leute UFC an? Und ob man da abstumpft, oder was?
Oder Reitsport.
Oder Reitsport, ja.
Naja, ich meine, komm, den Tieren.
Ja, ja, eben, genau, ja, ja, es ist gar nicht so. Oder auch halt, nur weil die Gewalt versteckter ist oder so, da halt auch Delfinen in irgendwelchen von diesen riesigen SeaWorld oder so Anlagen.
Also ja, ich hinterfrage Gewalt. Ich gebe auch offen zu, dass ich mir Filme eben aufgrund der Gewalt anschaue, weil ich gehört habe, wie gewalttätig sie sein sollen. Und natürlich, weil man als jemand, der sich gerade im Laufe der Jahre irgendwie für Horrorfilme erwärmt hat, natürlich immer auf der Suche nach der nächsten Grenzerfahrung ist. Nach der nächsten Mutprobe. Und dann kommen Filme daher, ja, da merkt man, oh, okay, das ist gerechtfertigt, das war wirklich fies oder das ist scheiße oder das ist übel. Dann gibt's Filme dabei, wo man merkt, okay, die sind nur gemacht worden für eben die Provokation, für eben den Skandal, für irgendwie den Schock. Also wo wirklich der reine Schock im Vordergrund steht. Und die werden meiner Ansicht nach, entlarven sich auch immer wirklich ganz schnell. Und dann gibt's halt die Filme, die einen dann halt auch wirklich fertig machen. Und das müssen nicht unbedingt die brutalsten sein. Ja. Wobei, und da, ey, ja, damit der Name einmal schon auch in diese Ausgabe gefallen ist. Und dann wirst du halt auch nicht am Serben vorbeikommen, ja, der halt irgendwo dazwischen liegt, meiner Ansicht nach.
Da ist der Serbe.
Ja, aber es ist ja so. Ja, der Kackfilm, ich will ja gar nicht sagen, dass es eine angenehme Erfahrung war, das zu sehen. So. Und natürlich sehe ich trotzdem die Mechanismen, die dahinter stecken. Und die gefallen mir halt einfach nicht so sehr.
Ja, eben. Und dann hinterfragt man ja auch diese Mechanismen. Also ich glaube, es wird ab dem Punkt kritisch, wo man sich so denkt, ja, ist mir doch egal, was hier die Mittel zum Zweck sind. Hauptsache der Zweck ist, dass ich Gewalt sehen kann. Also man merkt ja, wie man von Filmen, also im Idealfall merkt man nicht, wie von einem Film manipuliert wird, weil das ja quasi das ist, was ein Film machen möchte, eine bestimmte Wirkung bei einem erzielen. Aber wenn man einfach sich stumpfe Gewalt anschaut oder auch sowas wie Grotesk oder so, dieser japanische Splatterfilm.
Ja, oder die Guinea-Pig-Filme.
Also. Ja, wo ich, also Leute, die erzählen, dass sie das richtig, richtig geil finden und so was ständig gucken, da wird schon trotzdem alles in Ordnung sein, aber da fällt es mir auch immer schwer, das nachzuvollziehen, was so genau die Faszination dran ist, wenn sie nicht im Spezialeffekte-Bereich arbeiten. Weil das sind ja Filme, die eher wie so ein Best-Practice-Beispiel von der jeweiligen Effektefirma wirken, was sich dann Regisseure anschauen sollten, die Horrorfilme drehen wollen, um denen einen Auftrag zu geben. Aber wo es mir irgendwie schwerfällt zu sagen, ja, das war ja ein Film oder so. Also es ist, das finde ich also schwierig und diese Katharsis-Theorie ist ja eh schon tausendfach widerlegt. Also Haneke, keine Ahnung, hat er da eh seine weirden Thesen und widerlegt sich selber ja auch relativ oft. Also dass Haneke dass Haneke jetzt irgendwie da einen neuen Hot-Take raus hat, dass es nicht hilfreich ist, wenn man unterdrückte Wut in sich stecken hat, dann irgendwie John Wick zu gucken und dadurch geht die Wut weg, dass man eigentlich eher konstruktiv damit umgehen sollte und drüber sprechen und Bewältigungsstrategien finden sollte, idealerweise mit unter Zuhilfenahme von Therapeuten und nicht einfach die Gewaltfantasien, die man im Kopf hat, durchs Schauen von Filmen ausleben. Das ist jetzt nicht so eine neue These, die der Harnecke irgendwie am Start hat.
Ja, vor allem, ich weiß gar nicht, das würde ich ja gar nicht erst. Also ich meine, ich finde es auch, was hier dieses Siegfried Krakauer Zitat, das finde ich immer wieder am dankbarsten dafür. So, ich gucke mir das auf der Leinwand an, weil ich es mir im echten Leben nicht angucken kann.
Ja.
So, ja. Ich kann es auf der Leinwand sehen, weil ich weiß, letzten Endes ist es gefaked. Und je besser es gefaked ist oder je schmerzhafter und so weiter, umso empfänglicher bin ich dafür. Aber wenn ich wollte, könnte ich mir ja auch auf Live League und was weiß ich was, könnte ich mir ja alles angucken an echter Gewalt. Wenn ich das sehen wollen würde, so, dann brauche ich nicht ins Kino gehen. So.
Ja.
Wirklich nicht. Und ich gehe nicht ins Kino meine erste Absicht, wenn ich ins Kino gehe, ist nicht, ich will Gewalt sehen, sondern ich will auf jeden Fall unterhalten werden. Ich will abschalten, ich will irgendwie fliehen, ich will, keine Ahnung, ich will irgendwas mitkriegen auf dem Weg, ich will irgendwie erleuchtet werden, ich will irgendwie, keine Ahnung, verzaubert werden oder sonst irgendwas so.
Ja.
Aber die erste Absicht ist nicht, ich will Gewalt sehen.
Ja.
Aber wenn ich Gewalt sehen will, weil ich weiß, ich gehe in einen gewalttätigen Film, wie zum Beispiel John Wick, dann möchte ich auch, dass die Gewalt gut aussieht.
Ja. Und was noch dazu
gut inszeniert ist, ja.
Was halt auch noch dazu kommt, ist, dass wenn man Film als Kunstform ansieht, Kunst ist generell amoralisch und ist nicht irgendeiner Moral verpflichtet. Man als Zuschauer, als Rezipient ist man irgendeiner Moral verpflichtet, aber Kunst ist erstmal eine Ästhetik oder eine Aussage verpflichtet und nicht der Sache verpflichtet, dass allen moralischen Grundsätzen erstmal Genüge getan werden muss, bevor irgendwas dargestellt werden kann. Da kann ich auch, also was mir als Lektüre gut geholfen oder gut gefallen hat, ist der Mord als schöne Kunst betrachtet. Das ist so ein Essay von Thomas de Quincey, der so ein fiktives Szenario entwirft, wo sich Leute in London, glaube ich, ist es so, oder so treffen und darüber sprechen, wie schön ein Mord wieder begangen wurde. Und das geht davon aus, dass quasi, sobald der Moral Genüge getan ist, und der Mord ist ja jetzt eh schon passiert, kann man diesen Mord auch dann bewerten nach ästhetischen Kritikpunkten, als ob es ein Werk der schönen Künste war. Also man kann schauen, wie brutal war das, wie raffiniert ist der Mord begangen worden, so wie man auch alle anderen Kunstwerke betrachten kann. Und das lässt sich halt auch auf Filme erweitern. Und das ist halt eh immer der Punkt, muss Kunst moralische Fragen beantworten oder darf Kunst Fragen stellen, die man sich für sich selbst beantworten muss. Und erst wenn man,
oder vielleicht selbst nie gestellt hätte.
Genau, selbst nie gestellt hätte, im Idealfall halt auch. Und wenn dann die Antworten für einen selber bedenklich ausfallen, dann darf man nicht sagen, ja, ich guck's zur Katharsis, sondern muss man halt andere Wege einschlagen. Aber ich kann denen nochmal einen Link dazu in den Discord packen. Das hat mich auf jeden Fall, weil die angeblich ist dieser, es gibt ja diesen Cocktail für eine Leiche von Alfred Hitchcock. Der real basierende Mord dazu wurde angeblich durch diesen Aufsatz ausgelöst. Aber das ist halt immer strittig zu sagen, ob das wirklich daran liegt.
Oder vielleicht nur Marketing war.
Ja, das kann sein. Aber jedenfalls ist das so, weil das ja wirklich so ist. Also es ist da, also warum soll es nicht wie ein Kunstwerk betrachtet werden? Aber natürlich muss in den moralischen Fragen auch immer Genüge. Aber wenn Filme immer erst alle moralischen, ethischen Punkte einwandfrei erledigen wollen, dann wären die Filme trist.
Das ist doch, oder das ist doch gar genau nicht existieren. Wie,
ja.
Das ist doch genau wie in den Zahler-Filmen. Ja, Dragged Across Concrete, du hast halt als zwei Hauptfiguren zwei rassistische, absolut unliebsame Persönlichkeiten. Und da stoßen sich ja schon viele Leute dran, weil sie so gewohnt sind, moralisch korrekte Hauptfiguren zu haben, natürlich, die gegen das Böse immer stehen. Die Hauptfiguren im Old Hollywood sind ja meist unfehlbar, haben keine großen Ecken und Kanten, zumindest nicht in extremen Richtungen. Daniel guckt sehr verwirrt. Deswegen viele, viele Stimmen ja bei Dragged halt gesagt haben, ja, können Sie nicht gucken, furchtbarer Film, weil die Hauptfiguren per se ja schon schlecht sind.
Ja, und das kann ich auch verstehen, dass man sich mit sowas nicht auseinandersetzen will, aber das ist ja auch das gute Recht von jeder Person dann zu sagen, ja, ich gucke mir das halt einfach nicht an. Gleichzeitig will man ja aber auch in die Gedankenwelt von solchen Leuten einen Einblick haben und darüber hinaus vermutlich auch in die Gedankenwelt der Leute, die dahinter stecken. Weil sonst kriegt man, also das ist ja, sonst reibt man sich ja auch an nichts. Also wenn ich nur Sachen mir anschaue, die meiner eigenen moralischen Überzeugung entsprechen, dann dürfte ich auch sowas wie Breaking Bad nicht gucken oder müsste dann so sagen, ja, okay, aber ich stehe ja über dieser Figur, weil es ist mir bewusst, er tut da böse Dinge. Ich selbst würde das ja nie machen. Also das ist ja quasi nicht gegeben. Diese Anti-Helden-Figuren willst du ja haben, um dein Spektrum im besten Fall zu erweitern. Succession ist ja auch keine Figur positiv. Dürfte man eigentlich auch nicht gucken.
Ich hoffe, damit haben wir diese Gewaltfrage ausgiebig und ausführlich beantwortet. Ich meine,
eine Frage ja, der
sonst gibt's einen aufs Maul.
Ja, ich meine, wir haben das Thema auch schon an anderer Stelle schon mehrfach besprochen oder halt eben immer wieder einfließen lassen, diese Meinung dazu. Ja, auch wir reagieren hin und wieder noch auf Szenen oder, keine Ahnung, fühlen uns angegriffen, geekelt, schockiert und was weiß ich. Und hinterfragen das auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit. So.
Ich muss nochmal, es tut mir total leid, noch einmal kurz Pause. Du klingst auf jeden Fall total anders, Daniel, als ob du nicht mehr in das richtige, also ob das nicht das richtige Mikro aktiv ist. Wenn das nur hier ist, ist ja kein Problem. Nur, dass es auf Audacity auch auf jeden Fall über das richtige Mikro offen. Du klingst hier sehr blechern, das war vorher halt nicht.
Also Audacity hat mein Mikro ausgewählt.
Ja, okay. Ist alles gut.
Was jetzt hier sein kann, warte mal. Ja, okay, warte. Klingt's jetzt besser?
Ja.
Ja, das ist hier bei Google plötzlich nicht mehr eingestellt gewesen.
Hm. Ja, nee, alles gut. Also man hat ja verstanden, es war nur so blechern. Deswegen dachte ich halt, es war bestimmt nicht mehr das richtige Mikro. Nur das, wenn es bei Audacity ist, ist ja alles fein.
Ja, bei Audacity ist auf jeden Fall Scarlett eingestellt.
Alles klar.
Dann so, dann machen wir noch eine Frage, würde ich sagen, oder?
Waren jetzt schon die Frage?
Zwei.
Ja, machen wir zwei Fragen. So, dann machen wir jetzt einmal eine Frage, hoffentlich relativ schnell, von Bongo Get auf Twitter oder über Twitter. Wenn ihr drei verschiedene Genre-Regisseure wärt, das ist ein fieses Wort, Genre-Regisseure.
Genre-Regisseure.
Welche wärt ihr anhand von Filmografie, Stil, vielleicht auch Biografie, Persönlichkeit? Und bitte jeweils für den anderen entscheiden. Ich weiß nicht, was er damit meint, aber vielleicht sollen wir uns nicht doppeln.
Er meint damit, ich soll sagen, welcher Regisseur du bist, du sollst sagen, welcher Regisseur Tino ist, Tino soll sagen, weißt du, wir sollen uns gegenseitig zuschustern.
Okay, das finde ich immer spaßig. Ich glaube, André, wir sind uns einig, welcher Tino ist, ne? Frechheit schon wieder.
Michael, du meinst Michael Haneke?
Oder Quentin Tarantino?
Ja, oder Park Han-wook.
Oder Achihapong Verasethan cool.
Ja. Die alle.
Die alle.
In einer Person.
Ja, Yorgos Hantimos.
Ja, ich sag Achihapong. Nee, Joe Verasethan cool, ne?
Mhm.
Obwohl, nein. Tino, einfach weil er es kann und weil er Bock drauf hat auf all die Gesichter, ist entweder Love Diaz, wobei da der Genrebegriff auch ein bisschen, ich weiß nicht, also wenn Endlosfilm ein Genre ist, dann auf jeden Fall, oder Terrence Malick. Ich finde, er sieht auch aus wie Terrence Malick.
Aber er kann auch kein Fanboy von sich selber sein, oder?
Und ich tanze auch so.
Und ich meine, Terrence Malick kann man schon als Genre-Regisseur bezeichnen, oder? Also hier und da hat er ja schon ein bisschen Genre gemacht.
Meisterwerke ist doch kein Genre.
Ja?
Ja, aber damit kann ich wohl gut leben. So, wer ist denn André?
Das fragen sich auch viele Hörer.
Tätowiert bis Anschlag, voller Vorliebe für Horrorfilme und Heavy Metal.
Ja, ja, ist ja Rob Zombie.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Seine Frechheit.
Ja, siehst du, deswegen wollte ich die Frage nicht machen, weil sich hier jeder beleidigt fühlen würde.
Da hänge ich gleich meine Slayer-Wandteppich ab, Alter.
Ja.
Ja, wieso denn, Tino? Wo siehst du dich denn? Terrence Manning ist doch jetzt nett.
Das ist nicht die Frage. Ihr müsst nicht, ich muss nicht eure Beleidigungen jetzt mit eigenen Argumenten runterziehen. Nein, natürlich ist es nett. Aber ob man jetzt, ich weiß auch gar nicht, wonach, nach dem eigenen Filmgeschmack, nach dem Aussehen, wo, was sind die Kriterien? Welche Regisseure haben eine Kappe auf?
Steven Spielberg.
Ja, ZB.
Cool. Ja. Ja, wer ist denn Daniel?
Also vom Aussehen Rock wohl, Rainer. Vom Aussehen wohl Darren Aronofsky.
Das stimmt. Das
habe ich mir sagen lassen.
Das stimmt.
Wenn der seine,
ja.
wenn der eine Kappe aufhat und halt auch ein bisschen mehr Bart, dann sehe ich dem wohl sehr ähnlich.
Ja, das.
Oh. Daniel Aronofsky kann man machen, ja.
Ja.
Aber es wäre jetzt nicht mein persönlicher Favorit. Ne? Also ich würde mich jetzt, wenn ich
im ganzen Gegensatz zu Rob Zombie bei André.
Ja, eben. Jeder weiß auch, wer lieber Joe Begos.
Ja, eben. Ja. Ja, du hast auch, wer Wind zählt, wird Sturm ernten.
Wenn ich wieder lange Haare wachse, wie früher, sehe ich auch aus wie Joe Begos. Dann brauche ich noch so einen Hobo-Bart und dann geht das klar.
Obwohl hier einer von den Safdie-Brüdern, der, da haben sie, wir haben im Rocket Beans Forum gibt's einen Thread, der heißt Bohnen-Doppelgänger. Und da haben sie einen der Safdie-Brüder, der hat wohl jetzt, der war, keine Ahnung, hat jetzt wohl längere Haare und eher so, keine Ahnung, in Badeshorts so durch die Gegend gelaufen. Da haben sie auch gesagt, der würde mir sehr ähnlich sehen.
Das kann gut möglich sein. Ja, wenn es nach, bei Hacker ging es nach Aussehen, bei mir ging es nach Geschmack mit liebevollem Diss, dann muss es bei dir irgendeine Mischung sein.
Welcher wärst du denn gerne, André?
Ja, wäre ich gerne.
John Carpenter.
Na, Joe Begos. Nein, Quatsch. also rein, was heißt, wäre ich gerne, rein vom Stil her, was mir persönlich gut gefällt und was mich anspricht, vielleicht nicht gerade von der Persönlichkeit, Biografie her, wäre ja schon eher so Noé vielleicht, rein von dem, was mir auch gefällt. Aber habe aber nicht die passende Drogenvergangenheit wie er, deswegen, da fehlen mir einige Bewusstseinserweiterungen, um das hinzukriegen, was er da macht.
Ja, gute Wahl.
Und ich meine, du wärst ja am liebsten eigentlich John Woo, damit du schöne Bloodsheds inszenieren kannst.
Ja. Also ja, wenn ich Asiate wäre, wäre ich gern John Woo, ja.
Dann könntest du ein paar Tauben fliegen lassen.
Du darfst dir jetzt alles sein.
Ja, aber ihr habt niemanden für mich so gesehen? Oder ist dir jetzt was eingefallen, Tino, was mich vielleicht treffen kann?
Ja, mir würde auch am ehesten so John Woo einfallen oder glaube, wenn du noch ein bisschen weniger auf Ernährung achtest, könntest du als Guillermo del Toro durchgehen. Ja, ansonsten. Ja, was? André muss auch wegen seinen Tattoos. Ja, aber ich glaube, es geht ja wirklich eher darum, was man so nach dem eigenen Geschmack oder so wäre. Und ja, dann müsste man nicht, glaube ich, schon eher als John Woo.
Ja.
Also. Ich glaube, es ist schon am repräsentativsten. Also ich glaube jetzt,
Deutsche Ringo Lam. Ja.
Finde ich gut. Ja, kann ich verlieren.
So.
Du würdest irgendwelche dritten Teile drehen von Reihen, die gar keine drei Teile haben, die aber so heißen, um sie dann in 24 Jahren auf VHS und im Keller zu finden, zu sagen, das ist voll der geile Film.
Ja. Ja. Ah, das ist gerade meine Welt, ey. Ich liebe es, diese Filme jetzt alle zu entdecken oder gerade wieder Perlen rauszuholen. Dieser Princess Madam zum Beispiel, auch geil. Iron Angels 4, hat nichts mit der Reihe zu tun.
Nice.
Das ist echt das Geilste, ey.
Ja, so, komm. Eine letzte Frage noch. Ich glaube, die geht relativ schnell. Aber zum Abschluss ist das nochmal vielleicht ganz hilfreich als kleiner Service-Tipp. Semi Busak, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, fragte uns über Twitter, da ihr immer mit Funfacts glänzt, was sind eure Go-To-Quellen, wenn ihr für Themen recherchiert?
Ja, also klar, die klassischen, also Letterboxd, die IMDb und so. Ansonsten natürlich auch irgendwie einfach Film-Webportale, wenn es um Hard Facts geht, wie Deadline, Hollywood Reporter, was auch immer. Mittlerweile aber auch zum Beispiel sowas wie, wenn wir so ein Special machen über eine Persona oder so, nutze ich auch mittlerweile viel ChatGPT, weil du einfach sehr einfach eine schnelle Übersicht bekommst, wenn du einfach sagst, gib mir mal irgendwie ein Summary über XY, Donald Sutherland oder so. Und der haut dir einfach halt seine ganze Bio runter in 5 Zeilen und irgendwie die Top 10 Bestseller-Filme von ihm, da hast du zumindest schon mal einen Umriss. Also da mache ich mittlerweile auch halt einfach sehr viel mit KI, weil es ja einfach gute Stützen bietet. Natürlich nochmal gegenchecken, ein paar Daten und so. Aber das hilft halt schon, gerade wenn man so ein paar kurze Zusammenfassungen für so Personen oder so braucht.
Krass, das habe ich bisher, finde ich sehr interessant, weil sowas habe ich bisher noch gar nicht in Erwägung gezogen, mit ChatGPT zu machen. Wenn ich, also ich mache es auch nicht sehr viel, aber
Unterschätzt man einfach sehr, was das für eine Stütze einfach sein kann. Das nimmt dir halt in sehr kurzer Zeit einfach mal kurz eine 10 Minuten, 15 Minuten Recherche halt ab in einem Satz.
Ja, weil, also meine Quelle, was soll ich sagen, ne? Es ist Internet. Ich gebe halt irgendwo was rein und dann
du hast auf dem Desktop so ein Symbol, da steht Internet dran, wie bei meiner Mutter.
Genau. Nee, aber halt, das Ding ist halt, ich gebe halt einfach Suchanfragen ein bei Google und hab natürlich auch die typischen Anlaufadressen, was ich, ob jetzt Letterboxd, IMDb, keine Ahnung was. Aber das mache ich halt immer, um es eben gegenzuchecken und kreuz und quer zu gucken. Also wenn ich irgendwas recherchiere zu irgendeinem Thema, dann schaue ich mir 3 oder 4 Seiten an, die halt eben das entsprechende Thema auch thematisiert haben, um zu gucken, was stimmt nicht oder wo stimmt's überein und wo geht's auseinander. Ich finde, es wird heutzutage auch echt immer ein bisschen schwieriger. Gerade was so Filmtrivia und Fakten angeht. Wenn du da versuchst, mal über ein paar ältere Filme was rauszufinden, hat man da schon schnell den ein oder anderen Blog, der aber genau weiß, dass das und das so und so war. Dann hast du die offiziellen Quellen, dann hast du halt die Trivia, die auf IMDb oder Wikipedia zusammengesucht wurde. Und die beziehen sich ja teilweise auch auf Quellen, die es vielleicht ja eben auch nur von irgendwo übernommen haben. Also es ist deswegen, ich benutze alles, was sich mir, sag ich mal, auf dem Weg da bietet.
Bei mir, ich muss vorweg schicken, dass ich ja jahrelang Kino.de quasi als Content-Verantwortlicher gemacht habe. Also bei mir ist alles über einen Feedly-Server organisiert. Da sind die 250 größten Filmwebseiten von USA drin, von Lateinamerika, von Europa, Deutschland und dem asiatischen Bereich. Da werden dann jeweils die Artikel, die überdurchschnittlich viel von anderen Leuten, die auch Feedly benutzen, weil es vorwiegend von Journalisten bzw. Datenanalysten benutzt, wird als überdurchschnittlich oft gespeichert werden, nochmal rausgefiltert. Dann habe ich die 1000 größten Film-Reddits noch drin, wo auch wieder die Sachen, die outperformen im Vergleich zu den anderen Reddit-Postings in dem Bereich, und die lasse ich mir auch über AI zusammenfassen, so dass ich quasi jeden Tag wie so ein Bulletin bekomme, was so die Themen sind, die halt wirklich irgendwo interessieren, und da kann ich zur Not noch tiefer reingehen, und du kannst auch einfach da mit einem Klick das in so eine Datenbank übertragen, so sammle ich halt immer so die Trivia. Also bei jedem Artikel, wo ich denke, das ist ja funny, das will ich später wissen, markiere ich einfach mit der Maus, klicke an, dass das in so einen Trivia-Ordner reingetan werden soll, dann habe ich sofort das als Trivia mit der Quelle verlinkt. Also das war quasi so mein Recherchetool, was ich früher immer benutzt habe, weil wir ja einfach gesagt, bei Kino.de, deutschsprachige Filmwebseiten machen ja wenig exklusiv, sondern sind ja auch eher so Remixer von Sachen, die von anderen Webseiten schon berichtet wurden. Und dann muss man schnell die Quellen finden und kann da auch dann abchecken, und die ganzen Dubletten werden rausgenommen. Man kann halt auch, wenn irgendeinem was dubios vorkommt, kann man quasi einen Button klicken und dann sieht man, ob es mehr Quellen von anderen Webseiten dazu gibt oder ob alle sagen, nee, das haben wir alle bei Discussing Film auf Twitter gesehen, weil dann kann es nämlich nach wie vor sein, dass es nicht stimmt. Also ich habe da so ein krass elaboriertes Tool dahinter, aber ich habe das halt jahrelang auch hauptberuflich gemacht, so Quellenzusammenstellung quasi für Webseiten. Und jetzt mache ich es weiter, weil ich Trivias mag. Trivias sind ganz toll, sind das Beste auf der Welt. Wenn ich könnte, würde ich nur noch in Trivias abtauchen. Freut man sich immer wie ein kleines Kind, wenn man was Neues entdeckt.
Kann man das, kannst du das einfach so, einfach das Paket, was du da hast, nehmen und woanders drauf transferieren?
Theoretisch schon, wenn du bereit bist, das zu zahlen, aber da können wir nochmal drüber reden. Also nicht zahlen im Sinne von, ich verkauf's dir, aber das Hosting ist halt nicht kostenfrei. Aber können wir nochmal.
Also ich will jetzt nicht 1000 Seiten haben, ja. Ich glaube, so viel brauche ich gar nicht, aber das finde ich schon.
Ja, aber du kannst das ja dir individuell zusammen. Die 1000 Seiten sind drin, aber ich kriege auch nur von denselben 100 irgendwas angezeigt. Aber manchmal hat ja so eine kleine Seite irgendwie mal so einen Knallerartikel, der dann halt irgendwie viral geht. Den will man ja trotzdem dann auch sehen. Ja. Und da sind halt auch viel so Sachen von Leuten, die so tiefer reingehen. Nur so als Beispiel, ich mag halt diesen Stephen Follows sehr gern. Er macht immer so Datenanalysen im Filmbereich, so analysiert irgendwie, wie alt sind Regisseure im Durchschnitt, wenn sie ihren ersten Film machen, und sind Horrorfilme, wo mehr als 3 Leute sterben, wirklich besser als andere Horrorfilme, und analysiert dann so die Durchschnittswertung und sowas. Und das würde man ja so nie entdecken, aber das ist dann irgendwas, vereinfacht gesagt, sonst werden seine Artikel 100 Mal gelesen, und wenn ein Artikel 200 Mal gelesen wird, kriege ich halt so ein Ding, hier passiert irgendwas auf diesem Blog, was für die Verhältnisse von diesem Blog außerordentlich ist, und dann sieht man das. Und das so Sachen, wenn man also auch diese Trüffel quasi, die sonst gar keine Aufmerksamkeit bekommen würden. Ja, das will ich ja eher haben, so Sachen. Da können wir mal, wenn ich mal wieder da bin, richte ich dir das mal ein.
Geil.
Hammer. Auf deinem kleinen Computer. So.
Gut. Dann an dieser Stelle würden wir jetzt einfach mal hier diese zweite Rutsche beenden. Wir haben tatsächlich sogar schon mal eine weitere Aufzeichnung mit euren Fragen gemacht. Aber die hat es nicht ganz über den digitalen Jordan geschafft. Dementsprechend müssen wir noch hinterherlegen.
Ja, aber wir haben ja eher auch noch Fragen, die noch nicht beantwortet wurden. Also wir sind zuversichtlich, dass wir 3 Fragen beantworten Folgen machen. Vielleicht werden es auch 4, aber das wissen wir erst nach der nächsten Aufnahme.
Ja, ich denke, mit der nächsten Ausgabe könnten wir die Fragen abgeklärt haben.
Ja, eben. Ja. Ziel ist ja, dass zwischen der einen Fragen beantworten Jubiläumsfolge und den Nachwehen und der nächsten Folge mit Fragen beantworten auch noch reguläre Folgen kommen.
Stimmt, aber wir brauchen ja auf jeden Fall eine schöne Trilogie.
Das stimmt.
Wirklich runde, perfekte Trilogie, und begehen nicht den Fehler, das Ganze nochmal dann um 1 oder 2 Filme zu erweitern.
Wie so gewisse andere. Wir können ja zu den Fragen noch ein Prequel machen.
Ja, das sind die, das sind die 149 Folgen davor.
Film des Kreuz geworden.
Ja, durchaus.
Halloween. So, dann in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Vielen Dank für die Unterstützung, für eure tollen Fragen und so weiter. Bleibt uns weiterhin treu, folgt uns gerne überall dort, wo es möglich ist, auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens, bei den sozialen Medien, Twitter, X, was weiß ich, Threads, Insta. Wir sind überall vertreten und freuen uns, wenn ihr teilnehmt und mitmacht und zuhört und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
So sieht's
aus. Weiter ersagt und teilt.
Genau.
Und alles.
Ja. Teilen, verbreiten. Streut die frohe Kunde, dass wir halt wieder hier Fragen beantworten.
Und fragt doch ruhig mal die Leute vor und hinter euch in den Kino rein, ob sie auch schon Genregeschehen hören.
Ob sie zu den Early Adopters gehören.
Ja, vielleicht müssen wir doch mal diesen blöden Baden-Württemberg-Sticker nachmachen.
Ja.
Podcasts sind schön, aber kennen Sie schon Genregeschehen?
Ja. Und geht auch in Kinosäle rein, wo Filme laufen, wo wir gesagt haben, die würden wir eher nicht angucken, und schreit die Leute an, ob sie den Podcast etwa nicht hören.
Ja. Und wenn ihr davon ein Video macht, dann strahlen wir das auch aus. So.
Absolut.
Aber das sollte natürlich keine Aufforderung sein, Leute bei ihrem Filmgenuss zu stören. Immer fair bleiben, immer sportlich bleiben. Gut, in diesem Sinne, macht's gut. Bis Folge 3. Tschüss. Ja.
Tschüssi.
Tschüss.